Hallo und herzlich willkommen zu Clean Electric, dem Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Ich bin der Philipp.
Ich bin Marcel.
Hallo Marcel.
Hallo Malik, hallo Julien, hallo Jakob, hallo Phil.
Hallo HörerInnen. Schön, dass wir alle wieder beisammen sind. Ja, das war, erst wollte ich nach der Begrüßung sagen, oh, das war kurz, das ging schnell. Aber da hast du dann doch alle nochmal mit ins Boot geholt. Schöne Grüße an der Stelle an alle, die gerade nicht dabei sind. Und natürlich ins Live-Publikum und natürlich an jeden und jede, die jetzt hier gerade zuhört. Wir starten in die letzte Episode für dieses Jahr, 2020, für die, die es nicht wissen, oder 2077 in der Cyberpunk-Ära nachhören. Das weiß man ja nicht, wie lange sich das hält. MP3s werden ja mit den Jahren nicht schlechter, soweit ich weiß. Gut, dann sind wir wieder da und eigentlich brauchen wir gar nicht so viel zu erzählen, denn alles, was wir so nebenbei zu erzählen hatten, haben wir schon in die Pre-Show gepackt, die es, wie ihr wisst, auf Patreon gibt. patreon.com/cleanelectric für $1. Gibt es eine halbe Stunde Pre-Show heute und eine noch nicht zu bestimmende Anzahl von Minuten Post-Show.
Und 1 Euro. Gibt es ja auch jetzt für 1 Euro.
Euro, was habe ich gesagt? Habe ich Dollar gesagt?
Dollar.
Oh, ich habe so oft Dollar gesagt, dass ich vergessen habe Euro. Ja, es ist jetzt Euro tatsächlich. Also man kann ja bei Patreon in der Währung seiner Wahl bezahlen, aber die Standardwährung für Clean Electric Patronaten ist Euro. Oder Euro-Dollar.
Euro-Dollar?
Kann jeder machen, wie er will.
Lauter und Dollar-Euro.
Ja, genau. So, lass uns gleich in Medias Res gehen, wie der Franzose sagt, und uns kümmern um die Gewinner und Gewinnerinnen der Brettspielverlosung. Ihr gewinnt Tobias Wagner, ChargeX, ihr erinnert euch. Wir haben letztes Mal über die Kickstarter-Kampagne gesprochen vom E-Gewinnt-Spiel. Und ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, wie da der letzte Stand der Dinge war. Da wurde ja irgendwie schon, bevor die Sendung losging, die Schwelle für die Finanzierung des Spiels überschritten. Ich google das gerade mal nebenbei und schau mal eben, wie das hier aussieht. Gerade in diesem Moment 26.296 Euro von 20.000 Euro, 471 Unterstützer. Läuft noch 32 Stunden, also man kann noch ein bisschen bestellen, wenn man gerne hätte. Was man nicht mehr kriegt und was man auch letzte Sendung schon nicht mehr gekriegt hat, war die Launch Edition. Ja, und die Launch Edition ist per se dasselbe Spiel, aber es steht erstens Launch Edition drauf und zweitens ist das Ziel, die Dinger noch vor Weihnachten an die Leute zu bringen. Tobi hat gesagt, man kann das natürlich jetzt nicht hundertprozentig versprechen, ja, aber das ist weiterhin der Plan. Und es wird weiterhin daran gearbeitet, dass die Launch Edition zu Weihnachten bei den Leuten ankommt, die sie gekickstartet haben. Oder den dreien, die sie nicht gekickstartet haben, aber heute eins gewinnen. Das Tobi persönlich verpackt. Und er hat gesagt, er will noch versuchen, eine hübsche Karte beizulegen mit Unterschriften von den ganzen Chargexern und denen, die mit dem Spiel zu tun haben. Also schon auch irgendwie special. Find ich schön. Sowas hätte ich auch gerne, Tobi. Falls du zuhörst, kriege ich auch eine schöne Karte mit Unterschriften. Ich bin ja Fan von geilen Startups. Also, ja, wie macht man das jetzt? Ich kann ja noch mal kurz das Prozedere erklären. Wie sind wir jetzt auf diese drei gekommen, die gleich hier verkündet werden, die ein Spiel bekommen?
Zuallererst danke an die über 80 einsendenden Interessenten, sage ich mal, ne, weil es hat natürlich auch ein bisschen Zeit gekostet, sich durch alle durchzuwühlen und ich bin total begeistert und überwältigt, wie viel Resonanz da eigentlich auch in unsere Richtung getragen wurde. Fand ich klasse.
Ja, fand ich auch schön. Tobi war auch ganz begeistert, dass da so eine Menge Leute interessiert war, überhaupt so ein Dings zu gewinnen. Wir haben ja jetzt die Hürde relativ niedrig gehängt, die Latte relativ niedrig gehängt, aber es ist ja nicht so, als müsste man nichts dafür tun, das Spiel zu gewinnen, denn die Aufgabe war ja, uns eine E-Mail zu schreiben und in der zu erklären, warum gerade du dieses Spiel gewinnen solltest. Ja, und da sind, wie gesagt, ungefähr 80 E-Mails eingegangen, wir haben die alle gelesen, Marcel und ich haben eigentlich das Ziel gehabt, jeweils unsere Top 3 rauszusuchen, es sind dann insgesamt Top 8 geworden. Die haben wir dann Tobi gegeben gestern Abend. Der hat sich die auch nochmal genau angeguckt und aus denen 3 ausgewählt und hat das auch ganz gut begründet, warum die 3 diejenigen sind, die hier gewinnen. Und da können wir jetzt mal einfach gucken, wer hier gewonnen hat und warum, oder? Wir haben ja eine große Einigkeit gehabt, auch bei den jetzt tatsächlichen drei Gewinnern, weil das einfach die coolsten Mails waren von denen, die wir bekommen haben. Und fangen wir mal an mit den Gewinnern auf Platz Nummer 1, wobei das jetzt mit einer Platzierung eigentlich wenig zu tun hat, aber es sind halt drei Spiele. Ja, eins der drei Spiele gewinnen Gabriel und Janis. Wir haben auch eure Adresse, die freundlicherweise schon in der Mail stand, müsst ihr uns nicht extra nochmal schicken. Wir wissen, wohin das gehen soll und Tobi kümmert sich dann um alles. Höchst persönlich, wie es so schön heißt. Und an der E-Mail von Gabriel und Janis war geil. Es ist ein Gedicht. Und gar kein schlechtes obendrein, ne?
Ja. Hat mir viel Spaß gemacht. Lies du vor, das ist langer Text. Ich habe bloß lange Zahlen.
Ja, keine Zahlen drin, viele Buchstaben. Muss ich dann vorlesen. Pass auf, ich lese mal vor, das Gedicht von Gabriel und Janis, mit dem sie, dass ihr gewinnt, Spiel gewonnen haben. Geht so. Matthias ist in unserer Runde der Loser seit der ersten Stunde. Es gibt kein Spiel, das er gewinnt. Oft ist er bockig wie ein Kind, beschimpft uns und sagt böse Sachen. Es tut uns leid, obwohl wir lachen. Ob Fußball, Kartbahn oder Skat, wir wissen langsam keinen Rat. Er kriegt es hin, bei allen Sachen den allerletzten Platz zu machen. Es gab tatsächlich auch schon Tage, da kam bei uns dann auf die Frage, ob wir ihn nicht gewinnen lassen. Wenn das passiert, kann er es nicht fassen. Elektroautos mag er sehr, vielleicht geht hier ein bisschen mehr. Es wäre so schön, wenn es mal klappt. Auch wenn er etwas überschnappt, wenn er das geile Spiel dann hätte, wäre er bestimmt auch zu uns nett. Klammer auf, und das wollen wir. Und darum muss er gewinnen. Ausrufezeichen, Klammer zu.
Ein Hammergedicht. Also ich hab gut gelacht und musste mich jetzt auch ein bisschen zurücknehmen. Ja, schön. Also hat sehr Spaß gemacht zu lesen.
Ja, Gabriel und Janis, herzlichen Glückwunsch. Ihr habt ein E-Gewinnt Brettspiel Launch Edition gewonnen. Verdientermaßen, sag ich mal. Cool,
genau.
Sehr schön.
Nummer zwei ist dann für mich, genau, da steckt eine Zahl sogar drin. Mhm. Und zwar Grüße zurück an Claudi und Jens. Die haben geschrieben, hi zusammen, warum brauchen gerade wir dieses famose Spiel? Wir fahren einen ENV 200 als Camper. Das heißt, hoher Verbrauch, eher kleine Batterie, gemächliches Laden auf der Langstrecke und daher entsprechend viel Zeit zum Spielen. Mit diesen Ausgangsbedingungen ist es für uns zwingend erforderlich, immer neue Ladestrategien zu erlernen. Viele Grüße, Jens und Claudi. Ne, an der Stelle auch herzlichen Glückwunsch. Ich kann mir das gerade so schön vorstellen, wie sie in dem Camper sitzen und spielen, ne, ähnlich wie wahrscheinlich Tobi in seinem isst und schläft.
Ganz genau. Das war auch mit natürlich Tobis Begründung. Das fand er natürlich mega sympathisch. Zufällig dieses Auto und auch irgendwie so Camping-Dudes. Das ist natürlich was, was Tobi besonders gefällt. Und wenn euch das auch gefällt, droppe ich jetzt hier einfach mal unaufgefordert. Schaut ihr mal auf zerocampers.com. Das ist nämlich auch was, was Tobi macht, wo es genau um das geht. Elektrisch campen, nachhaltig, emissionsfrei, entspannt und still. Wunderbar mit E-Autos in der Natur abhängen. Also habe ich selber noch nicht gemacht. Das müssten wir eigentlich nächstes Jahr auch mal testen. Mit so einem Camper mal ein langes Wochenende oder so. Ne? Das wäre doch mal was. Mhm. Fällt mir jetzt gerade so zufällig ein. Da weiß gar nicht, warum das nicht vorher schon eine gute Idee war, denn es ist eigentlich eine gute Idee. Okay.
Weil sie alle in ihren Teslas schlafen.
Ja, weil es halt geht. Ne? Aber ich habe nicht, so eine Matratze extra für das Auto. Deswegen brauche ich dann einen Camper. Tut mir leid, geht nicht anders.
Ja, und du brauchst ja auch Platz für mehr Leute, ne?
Ja,
wobei, genau. Wie viel passen in den Camper rein? Auch bloß zwei?
Ja, weiß nicht. Wahrscheinlich ist so ein ENV ist jetzt auch nicht für eine vierköpfige Familie gebaut, ne?
Nee, nicht so.
Also mit Schlafen dann schwierig, so zum Rumfahren, klar, kein Problem. Aber mit Schlafen weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung, muss man ausprobieren. Versuchen wir vielleicht nächstes Jahr mal. Dann haben wir noch ein drittes Spiel. Das hat gewonnen.
Genau.
Sven H. Sven H. schrieb, hallo ihr Lieben, mit Freude habe ich gelesen, dass ihr gerade dieses Spiel verlost, warum ich glaube, dass ich gerade dieses Spiel brauche, weil ich für Elektromobilität brenne. Auf die ungesehene Bestellung einer Renault Zoe Anfang Juli folgte die Probefahrt untypischerweise erst nach Unterschrift. Mittlerweile ist die kleine Französin seit Anfang Oktober bei mir und der alte Verbrenner wurde letzte Woche verkauft und durch einen Golf GTE ersetzt. Am 17. Oktober bin ich über euren Podcast gestolpert, und jetzt kommt's, und habe seitdem, mein innerer Monk wollte das so, alle 115 plus 1 Folgen in chronologischer Reihenfolge nachgehört. Und ich muss sagen, es waren sehr informative Stunden. Vielen Dank dafür. Morgen möchte ich versuchen, das erste Mal live im Slack dabei zu sein. Und das Witzige dabei ist, ich weiß gar nicht, Sven, ob du im Slack gerade dabei bist. Wenn du im Slack gerade dabei bist, dann weißt du jetzt auch, dass du gewonnen hast. Herzlichen Glückwunsch.
Applaus, Applaus, Applaus. War schön.
So, sind wir die alle los. Ich glaube, von Sven haben wir noch keine Adresse. Ich kann aber einfach die E-Mail beantworten und mir die Adresse noch schicken lassen. Die lasse ich dann Tobi zukommen. Und wenn der seine Spiele alle parat hat, versendet er sie. Ich glaube, 18. Dezember ist das Datum, an dem möglichst alles irgendwie auf Tour geht zu den jeweiligen Leuten. Das sind ja dann noch ein paar Tage bis Heiligabend. Und ich drücke euch allen und auch mir selbst natürlich die Daumen, dass wir bis Weihnachten alle unsere Spiele haben und uns dann freuen können am Spielen. Denn dass das fetzt, wisst ihr ja. Aus Folge habe ich vergessen. Welche Nummer?
Zahl bitte hier einsetzen.
Genau. Ja, dann an Tobi selber nochmal ganz herzlichen Dank. Ich freue mich natürlich sehr, dass es geklappt hat, dieses Spiel auf Kickstarter tatsächlich bis in die Produktion und zum Verkauf zu bringen. Denn über den Spaß, den es gemacht hat, haben wir ja schon berichtet. Und es ist auch irgendwie total nice, das so früh schon begleitet und erlebt zu haben und diese Entwicklung ein bisschen gesehen zu haben und dann auch immer wieder Fotos zu sehen, wie sich das weiterentwickelt hat und jetzt einfach zu einem richtig geilen Brettspiel geworden ist. So richtig stylisches, gut durchdachtes Ding. Also mir gefällt es sehr und ich hoffe, alle, die sich das bestellt haben, haben damit genauso viel Spaß wie ich und Marcel und Jakob und Tobi und all die Leute, die es schon gespielt haben.
Ja, ich war ja leider ein bisschen zu spät beim Einwerfen. Das heißt, bei mir war ja auch die Launch Edition schon weg. Was? Von daher, ich muss wahrscheinlich bis nächstes Jahr warten.
Um Gottes Willen. Ist ja aber gut, dass ich ja die Launch Edition Double Pack gekauft habe.
Wow.
Ja, ich wollte eine will ich eigentlich original verpackt ins Regal stellen, bis sie in 10 Jahren dann 43 Millionen Euro wert ist.
Der Clean Electric Schrein.
Ja, da sind dieses Jahr nicht so viele Sachen dazugekommen. Da muss einmal frisches Zeug dazu. Es gab nicht so viele Veranstaltungen. Können wir nachher vielleicht mal drüber sprechen, wenn wir so ein bisschen aufs Jahr zurückgucken. Vorher würde ich gerne noch bei Geschenkethemen bleiben. Denn ihr, die drei BrettspielgewinnerInnen, habt ja hier, kriegt ja jetzt Geschenke. Und ganz famoserweise haben auch wir Geschenke bekommen. Und zwar von unserem Hörer Stefan W., der uns ein ganz schön schweres Paket geschickt hat. Das kam hier irgendwie an. Also es gab eine DHL-Zustellbenachrichtigung an mail@cleanelectric.de und da sind im Slack gleich alle dann so, hä, wer hat hier was bestellt? Wer ist denn dieser Stefan? Was ist denn das? Nicht. Ist das für mich? Wo kommt das hin? Bla. Und das tauchte dann hier bei mir auf. Und dann habe ich das ausgepackt und da drin waren 6 Flaschen, warte mal, da war ja ein Zettelchen dabei. Mein Arm ist gerade lang genug, von hier dorthin zu greifen. Da kann ich es einfach kurz vorlesen. Stefan W. aus H. schreibt, vielen Dank für die tollen Podcast-Stunden, für die tollen Stunden Podcast-Content im Jahr 2020. Anbei eine kleine Auswahl aus Säften aus meiner Heimat zur Verköstigung in den nächsten Sendungen. Total nice. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich habe auch im Slack mit ihm schon geschrieben. Und wir haben uns da ausführlichst bedankt schon. Und da sind halt jetzt tatsächlich 6 1-Liter Flaschen, ne, 0,7 ist das hier, glaube ich. 6 Flaschen verschiedener Säfte, ne, so von Rhabarber, Nektar über Glühpunsch, Winterapfel bis hin zu verschiedenen anderen Saftspezialitäten aus der Gegend von Hamminkeln.
Sehr nice.
Sehr nice, ganz herzlichen Dank. Hat mich sehr gefreut. Sehr schön.
Ja. Uns auch.
Ja, so nett. Einen kleinen Teaser habe ich noch, bevor wir so Richtung Jahresrückblick gucken. Vorgestern rief mich an der Ralf aus Baden in der Schweiz und berichtete mir von einer Unternehmung, die er die letzten Jahre getätigt hatte. Und ich fand das total cool, ehrlich gesagt. Und dann haben wir auch relativ lange gequatscht. Und ich habe mir allerlei erzählen lassen rund um diese Geschichte. Und zwar die Website, um die es sich dreht, heißt Mr. and Mrs. T on Tour.com. Also Herr und Frau T auf Reisen sozusagen. Ja. Und das ist genau, was es ist. Mr. und Mrs. T steht für Mr. und Mrs. Tesla, würde ich jetzt mal raten. Und on Tour ist auf Reisen und genau das ist, worum es letzten Endes geht. Der Ralf und seine Frau Nicole haben eine 20-monatige Weltreise betrieben.
20 Monate, Wahnsinn.
Ja, völlig, völlig verrückt. Und sie sind nur mit Teslas unterwegs gewesen. Mit zu insgesamt 238 Destinationen in Europa, Neuseeland, Kanada und den USA. Es sind also fast 2 Jahre unterwegs gewesen. Die haben ihre Jobs gekündigt, sind losgezogen und durchaus irgendwie unterstützt, denke ich, womöglich von Tesla, weiß ich im Detail nicht genau, mit insgesamt 9 Teslas unterwegs gewesen zu diesen ganzen Destinations. Also jeweils lokale Fahrzeuge, also sie haben jetzt nicht das Auto mit dem Schiff rüber in die USA geschifft oder irgendwie solche Sachen, sondern haben halt Fahrzeuge von dort genommen, was schon auch irgendwie Sinn macht. Ne?
Entstanden ist dabei ein Buch, ne? Also ein richtiges Buch mit 224 Seiten. Drinnen sind 223 Fotografien zu finden von 50 Zielen in ganz Europa. Und da ist dann auch ein eigenes Kapitel aufgemacht worden zum Thema nachhaltiger Reisen im Elektroauto. Wir haben ja schon mal sowas in einer Sendung besprochen, wo doch die Renault Zoe zum Campen beziehungsweise zu einer längeren Urlaubsfahrt benutzt wurde. Also hier nochmal deutlich größer, denke ich mal, weil einmal um die Welt ist schon sehr beachtlich.
Auf jeden Fall.
Also das Buch ist in Deutsch und in Englisch erhältlich und ja, kann wahlweise gekauft werden. Für 29,90 €.
Was echt günstig ist, ne? Das ist
was echt günstig ist, ja.
Ein knapp 1,5 Kilo Klopper, glaube ich, so, wenn ich den Ralf richtig verstanden habe. Das ist ein richtig dickes Ding.
Und alternativ kann man eins auch von uns erhalten.
Alter, ist denn heute schon Weihnachten?
Wahnsinn, oder?
Crazy. Ja, gut,
morgen ist 3. Advent. Von daher.
Ja, um Gottes Willen, es ist auch einfach nicht mehr lange. Ja, tatsächlich, Marcel hat recht. Also Ralf war so frei und hat gesagt, ja, ich schicke euch hier so ein Buch, ihr könnt das verschenken, wenn ihr wollt. Und habe ich gesagt, ja, natürlich, das wollen wir gerne. Da sind immer Leute, die mögen das, die freuen sich darüber. Diese 30 € sind jetzt nicht gerade ein unerreichbarer oder unbezahlbarer Preis für viele von uns, aber für manche vielleicht schon, und wenn man es umsonst haben kann, warum denn nicht? Ne? Also jeder, der gerne eins kaufen möchte, geht auf Mr. & Mrs. T-on-tour.com und sucht dort nach dem Shop-Link oder klickt in den Shownotes auf den entsprechenden Link, den ich euch natürlich da gerne zur Verfügung stelle. Da könnt ihr ein bisschen sehen, was da so drin steckt. Da gibt es ein kleines Video mit ein bisschen Kontext. Und da könnt ihr dann das Buch auch einfach ordern, wenn ihr wollt. Gerne vielleicht so als Last-Minute-Geschenk für E-Mobilisten oder solche, die es werden wollen, jetzt mal eben schnell noch vor Weihnachten. Und das eine, das wir haben, um es euch zu schenken, habe ich mir gedacht, machen wir mal so minimalinvasiv, wie es geht. Ja, also ihr kennt die E-Mail-Adresse verlosung@cleanelectric.de. Und außer eurem Namen braucht ihr da nichts reinschreiben. Ich würde einfach alle Mails nehmen, schmeiß die in so einen Randomizer im Internet, und der, der rausfällt, kriegt das Buch. So einfach, wie es geht. Okay?
Das klingt gut.
Ja, ich wollte es jetzt nicht irgendwie an große Rätsel oder Geschichten oder sonstige Sachen nochmal knüpfen oder so, sondern das machen wir jetzt mal ganz flott, damit wir auch möglichst flott irgendwie jemanden haben, der das dann möglicherweise auch vor Weihnachten noch bekommt. Das heißt, wenn ich jetzt mal auf den Kalender gucke, sehe ich hier, wäre schon cool, also die Sendung kommt ja jetzt morgen am 13. raus. Wir nehmen ja heute am 12. auf. Und bis zum nächsten Wochenende ist halt wirklich latest. Ja, so 18., 19. müsste ich das dann auch verschicken, damit ihr das zu Weihnachten bekommt. Das wäre schon ganz cool, glaube ich. Also wer bis zum 18. abends nicht schreibt, der kann auch nicht gewinnen. Nur, dass ihr es schon mal wisst. Muss ja irgendwie so einen zeitlichen Rahmen auch haben. Sonst, wenn das kein Ende hat, dann wisst ihr auch nicht, wie schnell ihr sein müsst. Also Mail schreiben, euer Name reicht. Derjenige, der gewonnen hat, kriegt von mir eine Antwort. Da frage ich dann nach der Adresse, wo ich es hinschicken soll. Und dann haben wir das auch erledigt. Und alle anderen klicken sich's einfach. Ich glaube, es ist nice. Der Ralf ist ein super sympathischer Typ, der hat da sehr viel Zeit und Liebe reingesteckt. Alles, was in diesem Buch steht, haben sie sich selber zusammen recherchiert. Die Fotos sind von ihnen. Da steckt sehr viel Arbeit drin und sehr viel Liebe drin. Und dem können wir ja mit der üblichen Liebe aus der Bubble, in der wir hier sind, auch begegnen, denke ich. Also greifen Sie zu. wenn sie noch nicht haben. Ach ja, nächstes Jahr nehmen wir uns dann auch ein bisschen mehr Zeit, laden den Ralf ein, in die Sendung zu kommen und dann hören wir mal, wie so 2 Jahre Weltreise mit einem E-Auto, also WTF, oder? Wie, was da so abgeht, ne? War bestimmt auch nicht immer alles einfach, aber darüber können wir dann in Ruhe sprechen. Und da gibt's vielleicht dann nochmal eine Handvoll Bücher, wenn man noch keins hat und gerne eins hätte. Aber das überlegen wir uns dann. Dieses Jahr ist dieses Jahr und nächstes Jahr ist jetzt noch nicht. Also gibt's, glaube ich, dazu erstmal nicht mehr zu sagen. Apropos dieses Jahr ist dieses Jahr. Marcel, wie war so das Jahr? Du musst jetzt fragen, in welcher Hinsicht?
Wahlweise ereignisreich und ereignislos, oder?
Ja, kommt, weiß nicht. Also wenn man jetzt mal so guckt, was wir normalerweise so an Aktivitäten haben rund um den Podcast, ist es relativ ereignisarm gewesen, ne?
Genau, also wir wollten ja unter anderem zu Volt Fever fahren, beziehungsweise du vor allem, ne? Du bist ja damit eingeladen worden und solltest dort ja sogar auf einer Podiumsdiskussion oder an einer Podiumsdiskussion teilnehmen. Mhm. Ja, das dies ja leider nicht so.
Ja, geworden. ziemlich ausgefallen. Das soll jetzt nächsten Sommer stattfinden. Mal gucken, ob das klappt mit der Impferei, dass genügend Leute relativ gefahrlos sich in Massen bewegen können. Mal sehen, wie das so ist im Juni, keine Ahnung. Schwer abzuschätzen, ne? Aber dieses Jahr ist es natürlich einfach komplett ausgefallen. Für die Veranstalter ist das natürlich echt hässlich, glaube ich. Da war viele schon relativ festgezurrt, wo man dann gemerkt hat, das wird uns einfach verboten werden, das zu machen. Das war sicher ganz schön unangenehm für diejenigen, die es auf die Beine stellen wollten. Wie zum Beispiel auch hier große E-Auto-Treffen am Kreuzhilden. Das war noch, bevor es Seat & Greet so weit gediehen war, dass man sagen konnte, okay, hier ist automatisch irgendwie sowieso so ein Treffpunkt entstanden, wo dauernd Leute abhängen, die das hier cool finden. Da hat ja Timo Schad vom, wie heißt das Magazin, T-Magazin, T&E-Magazin, der ist ja da Mitveranstalter und der musste ja dann auch die Segel streichen und sagen, ja, das können wir dieses Jahr nicht machen. Auch das sehr schade, denn beides Veranstaltungen, auf denen ich echt gerne gewesen wäre. Naja, gut, wird sich nachholen lassen. Immerhin haben wir
In kleinen Gruppen haben wir es ja schon gemacht, ne? Also Julien war ja schon vor Ort. Ich war ja dann auch mal kurz vor Ort, wo ich dann meinen Schwager besucht habe. Zumindest hat man den Ladepark mal gesehen und dort gefrühstückt und Malik war ja auch mit da, Tom war mit dabei und konnte man sich dann schon noch in der kleinen Runde kurz noch unterhalten.
Ja. Den Schnipsel gibt es bei Malik FM, glaube ich, in der aktuellen Episode, ne? Wo ihr im Seat & Greet wart, wenn das mal jemand noch nachhören möchte. Wisst ihr ja wo.
Ja, was aber stattgefunden hat, ne? Das war unsere Klassenfahrt.
Ja.
Clean Electric Klassenfahrt fand ich sehr, sehr gut beschrieben.
Hat Patrick, glaube ich, in die Welt gesetzt, den Ausdruck. Die Rede ist natürlich vom Elektro-Weltrekordflug, dem famosen, der allen Umständen zum Trotz natürlich trotzdem irgendwie stattgefunden hat. Und den würde ich jetzt gar nicht so runterskalieren zur Clean Electric Klassenfahrt, denn der ist natürlich viel größer als das. Ja, aber für uns hat es sich ein bisschen so angefühlt, weil man die Leute halt irgendwie alle kennt und man ist sich, ja, keine Ahnung, ist tatsächlich wie so ein Klassentreffen von Leuten, mit denen man viel zu tun hat. Das finde ich nach wie vor begeistert von der ganzen Veranstaltung. Das hat schon sehr viel Spaß gemacht. Und da hat man wenigstens irgendwie so ein echtes, großes, wir gehen mal raus, Highlight gehabt dieses Jahr. War aber auch echt das Einzige.
Wir fliegen mal raus, ne? Also das auch mal wirklich zu erleben, wie also ich habe mich ja zurückversetzt gefühlt in die Zeit, wo ich mich angefangen habe, für die Zoe zu interessieren und dann so Ladegeschichten anschauen, wie läuft es, kommst du mit einer Schuko-Ladung klar und so weiter. Oder wo lädst du, wenn du halt mal irgendwo hin musst? Und hier das Gleiche quasi mit einem Flieger, der natürlich weiterkommt als eine Zoe. Also zumindest in sehr kurzer Zeit. Und was da für Organisationsaufwand betrieben werden musste, damit man wirklich von der Schweiz bis nach Norderney hochkommt, war klasse, hat einfach riesen Spaß gemacht, das, ich sag mal so, am Rande mitzubekommen und dann nachher am Ende auch mit dabei zu sein. Fand ich genial.
Auf jeden Fall. Sollte man öfter machen. Weiß nicht, was als nächstes kommt. Aber da waren sich ja alle nicht einig, was als nächstes kommt. Ich glaube, irgendwie zwischendurch hatte Morell noch die fixe Idee, man könnte ja mal BER anfliegen. Ist, glaube ich, nichts draus geworden bis jetzt. Aber,
wobei, ne? Der geht ja jetzt, ne?
Ja, ja, man weiß es nicht. Kann ja sein, dass das noch kommt, weiß man nicht. Ja, ansonsten können wir ja mal einmal kurz noch so drüber fliegen, was wir dieses Jahr tatsächlich so gemacht haben, was wir so in den Sendungen hatten. Ich finde es immer ganz witzig, wie wir irgendwie das ganze Jahr so an diesen Dingen arbeiten und über diese Sachen reden und dann ist Dezember und dann scrollt man mal so zurück, was war eigentlich im Januar, und dann fühlt sich das so weit weg an, so lange her an, ne? Das ist einfach, obwohl man so eingeschränkt war durch Pandemie-Modus und so weiter, ist dann doch irgendwie viel passiert. Und wenn man mal so durchgeht, im Januar diesen Jahres haben wir hier mit einer sehr großen Gruppe hier im Studio gesessen. Wir hatten kaum genug Mikros im Haus, muss ich sagen. Alle Headsets waren ausgebucht und die Handmikros, die ich noch hatte, waren auch alle ausgebucht. Und dann haben wir hier gesessen und über den Eco Grand Prix gesprochen mit einem Einspieler von Raphael Demestre und eben den vielen Teilnehmern, die hier gesessen haben und extra hierher gekommen sind, um mit uns drüber zu quatschen. Die ganze Veranstaltung, ich glaube, die wird sich auch nächstes Jahr wieder auf Reisen begeben. Das ist ja was, was man auch Corona-konform machen kann, ohne größere Probleme. Die füllen ja noch keine Stadien. Man weiß ja nicht, wohin das führt, aber kann ja sein, dass da auch mal irgendwann so ein Szenario entsteht, wo an der Rennstrecke auch mal Leute sitzen. Also mehr als so ein paar verkleckerte Hunderte oder so, ne? Sondern richtig, so richtig mit großem Publikum. Das wäre schon cool. Das, glaube ich, ist zumindest der Wunsch, ne?
Ansonsten, wie man es im Stadion macht, einfach auf der Tribüne jeden zweiten Platz benutzen.
Ja, ja, also
Abstände gewahrt. Und die Abstände zwischen den Autos sollten sowieso größer sein.
Ja, die haben wir zur Not, sind die in geschlossenen Kabinen unterwegs, die meisten. Ja, Highlight für mich im Januar, für dich wahrscheinlich auch, das nächste Thema.
War Green City mit Jens Mühlhaus. Fand ich auch klasse und vor allem für mich auch nachhallend das Löwengebrüll, was wir da zwischendurch im Hintergrund hatten. Eine sehr spannende Folge. Vor allem, wie sich Green City entwickelt hat, wie sie angefangen haben und wohin sie es dann nachher wirklich gebracht haben. Fand ich sehr spannend, auch die Leute dahinter. Ja.
Ja, dann nächste Folge war Porsche, Tesla und der Neue. Da weiß ich gerade gar nicht, was war denn eigentlich, was war der Neue?
Der Neue ist gut. Der Neue Ladepark in Hilden.
Ach ja, war das, nicht? Das war wahrscheinlich.
Ja. Ja, also da hat man ja das erste Mal überhaupt mitbekommen, was in Hilden geplant war. Ne, da stand ja noch nicht wirklich was Festes. Da ging es ja erstmal darum, was man sich vorstellt, wohin das kommen soll, was da eventuell aufgebaut werden muss. Und also die Pläne vom Roland Schüren sind schon sehr ambitioniert zu der Zeit vorgetragen worden. Und wenn man sich heute anschaut, was dahingestellt wurde, muss ich immer wieder sagen, Hut ab. Klasse, dass er das so durchgezogen hat.
Ja, auf jeden Fall beachtlich. Nicht nur groß gedacht, sondern auch groß gemacht. Ne? Das ist schon, wie das ankommt, ist halt auch faszinierend. Also muss man natürlich gucken. Man könnte jetzt sagen, ja gut, das ist jetzt alles neu und groß und toll, da fährt man mal hin, um zu gucken. Aber man darf dabei natürlich nicht vergessen, dass die Menge der Fahrzeuge, die so unterwegs sein werden, stetig steigen wird. Und da glaube ich, das wird auch auf lange Sicht wahrscheinlich ein sehr gut besuchter Ort bleiben.
Also wo ich da war, waren immer mindestens 10 Autos dort, also zu der Zeit. Also Wahnsinn, wie voll das dort eigentlich war. Aber ich denke mal, an der Stelle, da kann Nino uns eher dann noch über die Zeit sagen, ob das Ding nur gut besucht ist oder nicht. Er ist zumindest einer, der immer da ist.
Ja, das stimmt. Mindestens mal einmal die Woche.
Ja.
Ja, da war auch schon Februar.
Ja, und da haben wir Jakob auf Reisen geschickt, ne? Der war auf einmal weg, hat Urlaub gemacht, sich einen Ampera genommen und Kilometer geschrubbt. Kilometer ohne Ende.
Er ist halt so der Roadtrip-Typ, ne? Mag er.
Ja, ja.
Macht er gerne.
Gab's auch mal 2 mit mir zusammen. Mhm. Einmal im Kreis, einmal auf dem Berg und hier und hier wollte er unbedingt mit Malik mal die Nutzfahrzeugecke unterm Hintern spüren, ne? Und da sind sie als Außenreporter quasi mal den Streetscooter gefahren. Ja, war bestimmt auch ein tolles Erlebnis.
Ich bin ja immer noch nicht selber Street Scooter gefahren. Geht eigentlich gar nicht.
Echt nicht?
Nee.
Irre Kiste.
Ich kenne jemanden, der einen hat, der mich mal fahren lassen würde. Und wenn ihr die Post vorbeifährt, hat die meistens einen Diesel. Ist ein bisschen schade.
Ich glaube, wir müssen noch mal nach Norderney fahren. Ne? Da kann man sich ja abholen lassen.
Ja.
Ich sitze dann das nächste Mal hinten drin, okay?
Ja, ich habe gesagt, ist mir egal. Ich hätte mal sagen sollen, nee, ich will hier den Bierscooter fahren, auf jeden Fall. Das ist ja kein Street-Scooter bei Tobi, das ist ja ein Bierscooter. Bierscooter. Ganz wichtig. Ja. Apropos Scooter, März war dann sozusagen unser Monat der alternativen Mobilität. Ne? Da haben wir über Moja gesprochen mit dem Product Owner Sascha Meyer von Moja. Fand ich auch ganz interessant. Und ich gucke total gerne hier und da mal auf eben so die anderen Möglichkeiten, sich fortzubewegen. Das ist jetzt auch wieder so ein stadtzentriertes Thema irgendwie, Moja. Die haben natürlich alle so ihre Betriebsgebiete, in denen sie irgendwie funktionieren können. Dann das muss ja auch finanziell irgendwie funktionieren. Deswegen ist das alles nicht so einfach, wie man sich das oder wie ich mir das gerne so vorstelle. Ne? Ja, hier, cool, Moja, mach mal hier auf dem Dorf oder so. Und dann alle so, was? Wie soll es gehen? Das kann nicht funktionieren und so. Naja, gut, möchte ich nicht akzeptieren. Kommen wir nachher nochmal drauf, auf das Thema. Geteilte Mobilität auf dem Land. Ich glaube schon, dass das geht. Ja, und dann haben wir noch den Twike-CEO Martin Mürscheid in der Sendung gehabt. Das fand ich auch ganz nice. Der, wie haben sie es noch genau? Human-Powered Hybrid. Das Twike, ne, mit Treten und Akku.
Bioelektrik.
Genau, Bioelektrik, genau. Also das ist, fand ich auch ganz witzig. Also das, ich persönlich finde nach wie vor das Ding sehr unerschwinglich. Aber die Idee ist natürlich dennoch geil. Da gibt es nichts dran auszusetzen.
Tja, und im April haben wir dann ein Highlight gehabt, ne? Zweierlei. Einmal dreistellige Anzahl an Sendungen, die 100.
Clean Electric wird 100.
Genau, und dann noch Stargast Volker Quaschning, ne, mit dem man sich auch sehr, sehr toll unterhalten kann und war auch eine sehr schöne Folge für mich, fand ich.
Auf jeden Fall.
Ich hoffe, für die Zuhörer auch.
Ein Feuerwerk der Volksmusik war das, sozusagen. Ja, war viel, viel Schönes, viel Emotionales, Volker natürlich, aber auch so neue Musik und so weiter, die mich nach wie vor begeistert und die ich sehr liebe und für die ich sehr dankbar bin. Und alles, was da so drin steckt, hat sich so zugespitzt auf diese Episode 100 und das war dann auch alles sehr, sehr emotionsgeladen und so ganz großartig, dass man irgendwie das Gefühl hatte, man hätte total krassen Scheiß erreicht. Das ist halt immer schön,
ja, gut. Ein Gefühl. Es wurde auch gleich untermalt noch mit einem neuen Sound, ne? Weil zu der Zeit haben wir auch unser neues Intro bekommen.
Mhm,
ne?
Meinte ich.
Was ich einfach klasse finde, was ich einfach nach wie vor klasse finde. Vielen Dank dann nochmal an Tom. Malik und an Tom, die das ganze Thema ja einfach genial hingebaut haben.
Das stimmt. Ja, dann hatten wir nochmal den Axel Sprenger zu Gast von U-Scale, wo es nochmal um eine seiner Studien ging, die wir uns im Detail angeguckt haben. Dann war der April auch schon wieder um. Im Mai gab es dann 3 Episoden. In der U-Scale-Studien-Episode haben wir schon angefangen, dieses Ask-Me-Anything-Ding zu machen. Da kamen schon so die ersten Fragen rein in die Sendung. Und das zog sich dann die nächsten noch weiter. Also in der ersten Mai-Episode ging es viel um Ask-Me-Anything-Fragen, die wir beantwortet haben, aber eben auch um Shaoji, ne, den chinesischen Ladestandard.
Genau, musste ich nochmal reinschauen, was das war. Shaoji, das klang irgendwie so nach Tea-Time. Nur halt sehr fernöstlich. Aber
ja, genau.
Ja, stimmt, da war ja was mit.
Ich mag den Episodentitel immer noch. Shaoji greift nach der Weltherrschaft. Es war einfach einer der besten Titel, die wir überhaupt haben. Gefolgt von dem Titel der Sendung danach, die nämlich hieß Freitag um 1, weil's dir da seid. Auch vollkommen bescheuert.
Die Elektrowalze. Ja,
großartig. Und dann war schon Zeit fürs Tesla Model Y. Gerade noch die letzte Mai-Episode erwischt, wo das Model Y dann in aller Munde und groß und überall und vollumfänglich überall auftauchte. Das war ja auch so eine Phase, wo man irgendwie nichts anderes mehr gehört hat als Model Y, 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 Y.
Genau, gab ja dann 2 Autos, ne? Das rote, was der Stefan von Nextmove dann gefahren hat, auch auf längerer Strecke und auch so ein paar Dinge gezeigt hat, die da nicht so toll waren. Und wir hatten ja hier das Glück, ich weiß gar nicht, hattest du das hier gesehen? Ich hatte auf jeden Fall das Glück, in unserem Autohaus, wo wir unsere Zoe her hatten, ein dunkelgraues Modell zu sehen. Das sah deutlich besser verarbeitet auch aus als die rote Variante, obwohl auch mit Schwächen. Aber so hat man auf jeden Fall erstmal schon mal einen Eindruck bekommen, wie groß der Wagen letztendlich ist und wie gleich er dann doch zum Model 3 ist. Ich fand den sehr beeindruckend.
Ja, ja, ich habe das Ding noch nie live gesehen, leider. Das ist ein bisschen traurig auch. Das aber naja, nächstes Jahr Grünheide, dann gibt es in ganz Deutschland nur noch Model Ys. Und die sind alle in der Farbe Ys, ist die Standardfarbe.
Ys, ja. Also Y und dann ist
hell Ys, dunkel Ys, jede Variante von Ys, die du möchtest. Ja, und das waren 3 Mai-Episoden, dann begann der Juni, da war das Thema groß, Innovationsprämie, also ich sag mal salopp, der erweiterte Umweltbonus, wenn du so willst, der natürlich viel dazu beigetragen hat, dass die Preise von Elektrofahrzeugen auf ein Niveau gesenkt werden konnten, wo doch viele Leute, die sich da vorher nie Gedanken darüber gemacht haben, sowas zu kaufen, sich dann eben doch Gedanken gemacht haben, sowas zu kaufen.
Und dann fing es an mit den Leuten, die dann auf einmal Autos gekauft haben, ohne sich damit zu beschäftigen. Ne? Also vorher gar nicht so großartig darüber Gedanken gemacht. Ist aber günstig, ja, Steckdose findet man eh überall und dann schafft man sich so ein Auto an. Ne?
Ja, auch dann sehr ist es tatsächlich über den Preis, mutig. Ist es tatsächlich über den Preis, wie wir das ja auch so oft schon hypothetisch irgendwie behandelt haben, in eine Käuferschaftsgruppe gekippt, die eben nicht mehr dieselbe ist wie diejenigen, die die Jahre zuvor schon ihr Autos gekauft und gefahren haben, die sich halt da sehr vorbereitet haben, die dafür gesorgt haben, dass sie auf jeden Fall so schnell wie möglich auch zu Hause laden können, wenn die Möglichkeit besteht, die sich den Ladekartenkompass runterladen und immer schauen, dass sie den neuen heißen Scheiß auf dem Ladekartenmarkt in der Tasche haben und so weiter und dann auch immer wissen, an welcher Säule was wie viel kostet und dergleichen mehr. Da kamen dann wirklich so die Leute, wie Marcel gerade beschreibt, die ins Autohaus gehen und sagen, ja, ich brauche hier ein neues Auto. Und dann steht daneben, neben dem Verbrenner steht halt dann die E-Variante von einem ähnlichen Fahrzeug zu einem ähnlichen Preis und dann denken sie sich, ach so, ja, E-Auto ist ja gut, dann nehme ich doch das, so, ne? Und dann fahren die zur Ladesäule und wundern sich, dass da die EC-Karte nicht reinpasst, so. Die Leute sind dann diejenigen, die vermehrt diese Fahrzeuge jetzt dann angefangen haben zu kaufen. Wo wir dann auch gelernt haben, gerade so die Sommermonate habe ich viele dieser Geschichten gehört von eben solchen Leuten, die dann ein bisschen darunter zu leiden hatten, dass diejenigen, die diese Fahrzeuge dann tatsächlich verkauft haben, schmerzhaft wenig Ahnung von der Materie haben teilweise. Ich möchte jetzt hier nicht jeden Autoverkäufer dissen, also wirklich nicht, aber viele, glaube ich, haben so die wichtigen Informationen ihren Käufern nicht so richtig auf den Weg geben können, was halt nicht so geil ist, weil man dann die ganze Freude hat, dann schnell ein Loch, ne?
Ja.
Wenn du irgendwie Ladekabel nicht so richtig fehlt. Genau, Kabel nicht da oder nicht das Richtige da oder du lädst zu Hause immer an der Schuko und die CEE-Dose daneben benutzt du gar nicht, obwohl du das könntest, aber das wusstest du nicht und so weiter und so weiter. Ja, das ist halt dann mindestens suboptimal. Bisschen schade eigentlich. Naja, Corsa E haben wir da noch im Test gehabt in der Episode, wo es um die Innovationsprämie ging und auch den großen Ladenetz-Test, den wir da auseinandergenommen haben, beziehungsweise dessen Ergebnisse. Zudem gab es auch kürzlich, glaube ich, ein Update, das habe ich noch gar nicht so genau verfolgt. Scheint aber eine regelmäßige Sache zu werden. Da kann man dann auch schön dran ablesen, wie die Sachen besser werden. Denn das ist, was ich glauben möchte, dass die Sachen besser werden.
Ja, was kam noch dazu? Ich sag mal, einen Monat vorher, ich glaube im Monat vorher, ne, haben wir ja unsere neue Kurzstrecken-E-Mobile bestellt. Ne? Das war ja auch eine ganz interessante Sache. Ich habe erzählt, ich habe mir einen Woof bestellt und du dann, wir vor 2 Wochen. Und ich, was?
Ja.
Ja. So, und was folgt natürlich? Was folgt natürlich ist die Sendung mit Sophia Gehrung von OneMove, die uns dann zur Firma tolle Einblicke geliefert hat. Ja, nett, sehr schön. Jetzt fahren wir 3 OneMove. Nicht FunMove, sondern OneMove.
Schon Fun, glaube ich, oder? Schon mit ja. V, mit F, mit Vogel, Vogel F.
Vogel F.
FunMove.
FunMove. Ja, und jetzt haben wir die größte FunMove-Flotte in Fahrenshausen, ne? Wir müssen mal zusammen auf die Pirsch gehen. Nee, auf die Tour gehen.
Ja, oder? Das sollten wir mal machen. Ja. So wie wir früher mit den 3 E-Autos, die wir hatten, immer zusammen rumgefahren sind und dann ne, die Masse gezeigt haben. Das können wir heute gar nicht mehr machen.
Kannst du dich noch erinnern? Ja. Kannst du dich noch erinnern? Unser erstes Foto vor dem Rathaus. Vom Rathaus in Fahrenshausen. Das machen wir mit den Fahrrädern.
Ja, okay, das können wir machen. Das machen wir mit den Fahrrädern. Wenn wir es das nächste Mal mit den Autos machen, dann braucht man ein Weitwinkelobjektiv. Da sind halt mittlerweile bei Freunden, Bekannten und uns selber so viele ihr Autos, dass das dann auch richtig auffällig ist, wenn die da alle mal stehen. Ja, sollten wir mal machen.
Ich weiß gar nicht, wann haben wir das Foto bei uns auf dem Hof gemacht hier? Da das hat, glaube ich, deine. Ja, das Drohnenbild, genau. Da hat deine Frau ja auch so ein schönes Foto gemacht, wo die Fahrzeuge aufgereiht nebeneinander stehen und ich dahinter im Haupteingang des Gutshauses, wo auch quasi die Linse eigentlich von der Breite her fast gar nicht mehr ausgereicht hat.
Ja, dann musst du schon ziemlich weit weggehen. Ja,
ja, da hatte ich noch das Model S von
Gabor.
Von Gabor, genau, das weiße Model S von Gabor, was er unter anderem mir für 2 Wochen geschenkt, verliehen hat.
Und den i3 hattest du.
Stefan war da, den i3 hatte ich da noch, genau.
Stefan war
da. Das Model 3 noch nicht. Stefan war da. Der Jakob war da mit einem Nissan Leaf. Ja, und dann war der andere Stefan mit seinem P100D da. Unsere beiden Zoes waren da, der Ioniq war da. Und noch eine Zoe, ich glaube eine hellblaue Zoe war noch mit dabei. Mhm. Genau. Wahnsinn, wie viel.
Ja, und das war
Fahrzeuge
nur,
da auf den Hof gepasst
das
haben.
Das waren nur ein paar Freunde, treffen sich auf dem Hof, ne? Deswegen sind E-Auto-Treffen so hoch, so groß. Gibt gar nicht so wenig E-Autos. Also, da kommt schon immer ganz schön was zusammen, wenn man mal laut genug ruft.
Mhm. So, und kurz danach hatten wir dann gleich noch unsere Testfahrt mit dem Honda e.
Ach,
für mich auch ein sehr, sehr spezielles Fahrzeug. Von innen Wohnzimmer mit ganz viel Fernseher und von außen so knuffig. Ja, knuffig kann man eigentlich nicht anders sagen. Also das Auto hat für mich auch ein Gesicht. Vom Fahren her einfach toll, wendig.
Ja, ja, der ist super.
Bisschen teuer, aber...
Ich mag ihn immer noch, ja. Ich find's auch toll, wenn so die Relation von Preis zu Reichweite ein bisschen gesünder wäre. Er ist halt für die Strecke, die er zurücklegen kann, ist er leider sehr teuer. Aber das ist halt häufig der Preis für Style, ne? Also der ist einfach unfassbar cool. Das ist wirklich, also der ist, wenn ich mir einen aussuchen sollte, und einfach frei wählen könnte, jetzt mal von den ganz krassen Dingern abgesehen, also ich würde wahrscheinlich Malte Riemanns anrufen sonst, aber wenn es unter der Preisklasse sein sollte, also Honda e, es ist ein Auto zu verlieben, ohne Witz, der ist einfach richtig nice. Mhm. Und dann,
ja,
Juli.
Dann ging's los.
Dann ging's los. Was ging los?
EWF.
Ah ja. Das ist keine 80er Jahre Elektromusik, sondern das ist irgendwie der Elektro-Weltrekordflug. Ne? Man kennt ja alle. Da haben wir relativ viel drüber geredet dieses Jahr. Nicht zuletzt, weil wir tief involviert waren und weil es ansonsten keine großen spannenden Außenveranstaltungen gegeben hat. Das ist natürlich ein Thema, über das man gar nicht mehr viel erzählen kann, denn da haben wir ja mal mindestens 2 oder 3 Folgen immer wieder drüber geredet. Da ist, glaube ich, so gut wie alles gesagt worden. Gleich gefolgt von einem weiteren Highlight, nämlich Alex Bloch bei uns im Podcast in der 2. Juli-Episode. Das hat mir auch sehr gefallen. Das ist einfach ein super Typ unglaublich viel Wissen und so enthusiastisch und so ein gut gelaunter Dude auch. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, und er sagte schon immer, das wird gut.
Ja, meistens wird es das auch. August. So.
August gab es nochmal den Weltrekordflug. War wahrscheinlich die Rückreise, oder?
Ja, im August hat er tatsächlich stattgefunden.
Ja. Das heißt, Juli, die ganze Vorbereitung, den ganzen Aufruf, wer kann alles mitmachen, wer kann helfen. Mhm. Na, da wurde das ganze Team zusammengetragen und die Flugplätze abgeklappert und Elektroinstallationen gecheckt mit allem drum und dran, bis es im August dann wirklich in die Luft ging. Ja, das war Hammer. Hammer mitreißend. Da erinnere ich mich noch an den Audioschnipsel, den uns der Basti zur Verfügung gestellt hat, ja, der den ganzen Hype darum überhaupt gar nicht verstanden hat. Also erst nicht.
Bis zuletzt, ja.
bis zuletzt und dann, ja, jetzt raff ich erst, warum ihr das macht. Das war für Hammer.
Diese Sprachnachricht, die bleibt mir auch einfach nachhaltig im Gedächtnis, denn es war so geil, weil das Timing so gut war. Denn die kam, als wir hier bei mir vor der Garage angekommen sind. Da kam diese Nachricht. Mhm. Das ist einfach untoppbar. Dieses Timing war einfach, konnte man einfach nicht besser machen. Ne? Das war richtig gut. Deswegen ist mir das auch sehr im Gedächtnis geblieben. Auch so das ist ein sehr emotionaler Moment irgendwie, wo dir dann jemand erklärt, okay, ihr habt mir das jetzt zwar schon ein paar Mal gesagt, ich habe es immer nicht geschnallt, aber jetzt, Leute, habe ich mir das mal genau angehört, jetzt ist mir auch klar, was ihr hier eigentlich meint. Ja? Wozu der ganze Quatsch und so weiter und so weiter. Naja. Im August war auch noch E-Cannonball.
Ja, den haben sie auch durchgezogen. Mhm. Auch eine sehr interessante Veranstaltung diesmal mit Aufgaben nebenher, wo abhängig von der Fahrzeugklasse noch nebenher ausgestiegen, durch den Wald gelaufen und Stempel geholt werden musste und so weiter. Fand ich auch sehr spannend. Auch mit einem extrem bunten Feld an Fahrzeugen. Natürlich waren alle Teslas mit dabei, aber mittlerweile auch so ID3. Ja gut, den Jaguar kennt man schon. Dann waren noch Umbauten mit dabei. Da hat ja Uwe und Mathieu haben ja einen alten Ford Mustang umgebaut zu einem E-Fahrzeug, der sich auch wirklich gut geschlagen hat. Also da war ich auch sehr überrascht.
Ja, die wissen, was sie tun, die zwei. War nicht Mathieus erster E-Auto-Umbau, ne?
Nee, der hat ja schon einiges gemacht. Aber das auch in den Videos zu begleiten, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und dann, dass der Wagen mitfahren konnte. Mhm. Und einer mit der schnellsten AC-Lader. Ne? Neben der, weiß ich nicht, alten Zoe. Ja, war sehr spannend.
Vielen. Dann, ich weiß gar nicht genau, irgendwie gab es nur eine Episode im August. Im September dann wieder zwei. Da haben wir die Episode mit Alex Melzer gemacht von Solar, die mir auch sehr gefallen hat. Das ist halt auch wieder so dieses Leute mit jungen Firmen und so. Ne? Die sind, ich mag diese Umtriebigkeit und diesen Willen, was zu verändern. Und die pumpen einfach alles da rein, um etwas besser zu machen, als es jetzt gerade ist. Das hat mir sehr gefallen.
Ja, ich habe ja zu der Zeit dann ja auch schon wieder massiv in Richtung unserem Dach, also was heißt unser, in Anführungsstrichen, ich bin ja hier eingemietet, überlegt, wieder eine Solaranlage draufzubauen, ist dann leider an der Bewilligung gescheitert von der Eigentümergemeinschaft. Ne? Aber ich habe mit Solar für meinen Nachbarn quasi das Haus mal planen lassen, ja, und auch eine 10 Kilowatt Peak-Anlage gerechnet. Und was hat er heute drauf? Eine 10 Kilowatt Peak-Anlage. Es fehlt jetzt bloß noch der Speicher. Es ist leider nicht Solar geworden, sondern ein Solarpartner hier aus der Umgebung auch. Mit einem sehr, mit einer sehr interessanten Angebotserstellung sozusagen. Also es fing halt an mit 10 Kilowatt Peak aufs Dach, eine Ost-West-Anlage. Preis hatten wir über Solar ja quasi schon mal so grob abgesteckt. So, und dann ging es nachher darum, was kommt denn da jetzt rein? Speicher, 7 Kilowattstunden, fand ich jetzt nicht so pralle. Und dann gab es ein Sonderangebot, da wurden einfach nochmal zweimal 2,5 Kilowattstunden Pakete oben drauf gepackt. Mhm. Ja, und jetzt hat er halt 12 Kilowattstunden Akku im Keller. Und nice. Ja, jetzt warten wir nur noch darauf, dass das Ding komplett freigeschalten wird. Der Akku selber ist noch nicht da. Die Anlage selber ist aber schon installiert und betriebsbereit. Man kann auch schon mal zwischendurch so im Probelauf ein paar Daten sehen. Also so jetzt aktuell an einem guten sonnigen Tag kommen so 2 bis 3 Kilowatt Peak-Leistung runter. Ich sag mal, du weißt ja selber, wie es jetzt hier gerade wettertechnisch aussieht. Muss ich sagen, eigentlich ein sehr, sehr guter Wert. Meine kleine Anlage mit 1 Kilowatt Peak, die schafft 350 bis 500 Wattstunden pro Tag. Also das ist jetzt nicht so, was da wirklich reinkommt. Aber sein Haus ist wirklich super gelegen vom Sonnenstand her und keine Bäume, keine großen Scheunen in der Umgebung, kein Schattenwurf sozusagen. Ja, und da freue ich mich dann natürlich auch mit zu sehen, wie das dort ja, installiert wird, jeden Tag beziehungsweise stundenweise Fotos gemacht, wie dort die Leute umgekraxelt sind.
Haben sie alle bekommen.
Genau, und dann alles.
Das ist ja auch so eine Eigenart, die halt echt witzig ist bei dir. Ne? Wenn man dir eine Nachricht schreibt, so hier dies und das, bla bla bla. Und dann schreibst du zum Beispiel sowas wie, bin gerade mit dem Hund draußen, antworte später. Und dann denke ich mir, okay, antwortet später. Und dann macht das Handy bing, 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 weil ich einfach 12 Fotos von, ich bin gerade mit dem Hund draußen kriege, ja, wo du gerade bist, was der Hund gerade macht, wo es dann hingeht, was hinter dir ist, vor dir und über dir. Das ist immer so, das ist einfach so 100% Marcel, ja. Also wenn einer den Augenblick nutzt, dann glaube ich du,
für
crazy.
Ja gut, wie oft kriegt man eine Solaranlage oben installiert und kann den Leuten zuschauen, wie sich das Ding entwickelt, ne? Und
ja,
von daher.
Ich verstehe schon. Aber du hast tatsächlich schon, ausreichend Fotos gemacht, dass man irgendwie so ein Daumenkino draus drucken könnte. Aufbauen, abbauen. Aufbauen, abbauen.
Ja, sehr schön.
Ja. Okay, weiter im Text. September hatte noch eine zweite Episode, wo auch sehr viel abging. Da ging es unter anderem um den Neo ES 8, den Tom und Malik in der Schweiz vor dem Start des Elektro-Weltrekordflugs dort irgendwie in dem Hangar von diesem Flugplätzchen abgefilmt haben. Und wie jedes Mal, wenn ich über dieses Auto rede, weiß ich nicht mal, wie der Typ hieß, der das Auto dabei hatte. War ein ganz normaler, gängiger Name, den ich immer wieder vergesse. Tut mir leid, schrecklich. Nicht mal Zahlen drin, trotzdem vergesse ich den immer. Nice Video gemacht und über das Auto gesprochen in allen Einzelheiten. Dann haben wir noch ein bisschen rekapituliert, schwieriges Wort, den EWF mit Morell und Kerstin, die Herrscherin der blauen Mappe, die Malix und das Leben der anderen bestimmte während dieser Veranstaltung und auch dem Vorhinein natürlich. Wir haben nochmal ein bisschen Einblicke bekommen von den beiden, also Morell eben so aus der Pilotensicht, Kerstin aus der organisatorischen, wo man auch nochmal viel sehen und hören konnte, was man vielleicht vorher gar nicht so wusste. Und dann hatten wir noch einen Einspieler, ein halbes Stündchen haben wir gequatscht mit Niklas Hösel von Charge Price, den wir auch in der Woche ein bisschen kennengelernt hatten, vor der Sendung, ne, und dann uns nochmal hingesetzt, ein bisschen aufgezeichnet haben, um das noch einspielen zu können. Also war auch eine sehr vielfältige Sendung, eine der längeren, glaube ich. Ja, dann war schon Oktober, ab in den Herbst.
Ja, war auch sehr vielfältig, weil dort ging es dann im Battery Day um die neue Batterie. Um die neue Batterie. Die super duper hyper mega Batterie.
So heißt sie offiziell, ja.
Genau. Letztendlich nicht nur wirklich die Batterie, sondern der ganze Produktionsprozess drumherum, der um viele Schritte eingestampft oder kleiner gemacht wurde, effizienter gemacht wurde, also geplant wurde und demnächst ja höchstwahrscheinlich in der Giga Berlin zum Einsatz kommt und dann hoffentlich unser Speicherproblem löst. Kann es das? Ich weiß es nicht. Wir brauchen Batterien, Leute. Wir brauchen Batterien. Wir brauchen gute Batterien. Langlebige Batterien. Und welche, die, ja, weiß ich nicht, Bodenhaltung nicht, aber Freilandhaltung entstanden sind. Ne? Also möglichst sauber, möglichst wenig invasiv, ne? In die Natur eingreifend. Ja, und dann hoffentlich so viel, dass man aus einem Recycling- oder in den Recycling-Zweig, in den Kreislauf reinkommen kann, ohne dass man immer wieder neu die Erde aufgraben muss. Wäre schön. Letztendlich die Batterie selber wird wahrscheinlich ein Meilenstein für die zukünftigen Fahrzeuge sein. Denke ich so.
Davon ist fast auszugehen, ja. Ja, und dann haben noch in derselben Episode Julien und Jakob von ihren Reisen berichtet und ihrer, ich sag mal, sehr stark begrenzten Begeisterung für die Infrastruktur, wenn es ums Laden geht. Da haben sich ziemlich drüber ausgelassen, wie viele Sachen eigentlich immer noch nicht cool sind. Und dann gab es noch die zweite Oktober-Episode, in der Mama VW ID3 fuhr. Die war auch sehr
schön. Ja, fand ich sehr schön. Auch die, also ich sag mal von jemand Außenstehenden, der, was heißt außenstehend? Ne? Die Mama von Malik hat natürlich mit Malik zu tun. Sie weiß, was Malik macht und so weiter. Aber sich dann auch mal in so einen Elektroauto mit reinzusetzen und den zu bewerten aus ihrer Sicht im Vergleich zu dem Fahrzeug, was sie selber fährt, fand ich auch sehr sehr spannend. Und gut, wir haben den Wagen ja selber auch gehabt. Von daher für mich auch mit eins der Fahrzeug-Highlights dieses Jahr. Er hat mir sehr gefallen. Gerade Lautstärke, die Art, wie er fährt, hat mich an der einen oder anderen Stelle an den BMW i3 erinnert. Trotzdem würde ich den deutlich besser bewerten an der Stelle, also den ID3.
Und, als den i3, meinst du?
Als den i3, ja. Und also mir hat der wahnsinnigen Spaß gemacht. Meiner Familie hat der sehr gefallen. Meine Tochter, die hätte ihn am liebsten sofort gegen die Zoe getauscht. Selbst mein Sohn hätte den sofort gegen die Zoe neue Generation getauscht. Und ja, schon ein sehr schönes Auto. Und ich kann mir vorstellen oder ich kann absolut nachvollziehen, dass der jetzt ausverkauft ist und einfach ja einen guten Weg machen wird.
Ja, ist auf jeden Fall der beste VW, den es gibt.
Ja, denke schon.
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Dann kommt ja auch der ID4 und der ID5, ne? Also die klotzen jetzt richtig, was da abgeht.
Ja, ID4 lieben irgendwie alle. Mhm. Ist mir unklar, aber den probieren wir auch noch aus und dann wissen wir, warum das so ist.
Jo. Ja, ich habe mir heute ein Video angeschaut vom Christopher Karmeniak, ne? Unter anderem dieses Review zum ID4 und er hatte so eine tolle Beschreibung zu dem Wagen gehabt. Wir suchen doch oder wollen doch Kombis. Ne? Und er bewertet den Wagen eher als einen Kombi, als dass er ein SUV wäre. Ja, er ist ein bisschen höher, aber letztendlich, der hat nur Heckantrieb. Und SUVs müssen Allrad haben, sonst sind sie keine.
Okay. Wenn der das sagt, dann ist das wahrscheinlich so. Ja, und dann war schon November, also das ist jetzt schon kurz vor heute, November. Da haben wir eine sehr große Episode gemacht zum Thema: Der Mineralölgigant Shell möchte grüner werden, mit dem Tankstellenchef, finde ich immer noch witzig, Tankstellenchef Jan Toschka und dem, oh, wie hieß es nochmal, irgendwas mit Fuels Engineer, weißt du es noch? Ich habe es vergessen. Timo.
Keine Zahl.
Timo Will jedenfalls. irgendwas mit Future Fuels Engineer war der Titel, glaube ich, ne? Ganz, ganz witzig, der auch dort in der Sendung gewesen ist. Jan so fürs Geschäftliche und der Timo so fürs Technische, ja? Das war so die Idee der Zusammensetzung und auch eine Episode, die mir sehr gut gefallen hat. Ich habe jetzt gerade letzte Woche einen großen Spiegel Plus Artikel gelesen über Shell und andere Erdölgiganten und wie grün die eigentlich jetzt wirklich werden können und ob sie Worten Taten folgen lassen können und so weiter und so weiter und so weiter. Die Bewertung von der Spiegel-Redakteure oder Journalisten war eher sowas wie, ja, sie quatschen viel, aber so richtig auf die Bank kriegen sie es nicht. Bis jetzt, mal gucken, ob die Mühe sich auszahlt und ob es wirklich ernst gemeinte Mühe ist. Sind natürlich auch immer Stimmen da, die sagen, ja, ist halt auch viel Gequatsche und so richtig ist das nicht. Womöglich ist es aber auch einfach schwierig, denn ich glaube, das ist alles auch viel komplexer, als man glaubt. Da neigt man ja dazu, als Mensch Sachen ein bisschen einfacher zu machen, damit man die mit seinem kleinen Hirn auch verarbeitet bekommt. Ne? Ich glaube, es ist tatsächlich nicht so easy. Und ich möchte weiterhin daran glauben, dass sie alle tun, was sie können, um aus dem Scheiß rauszukommen, der ihr Geschäft ist. Ich fürchte aber, dass es mal wieder nicht von jetzt auf gleich gehen wird. Ne? Naja, dann hatten wir nochmal Volker Quaschning zu Gast, zumindest in einem Einspieler, denn Julien hatte sich aufgemacht und ihn einfach mal angepickt und hat gesagt, hör mal Volker, wollen wir hier EEG-Novelle mal ein bisschen quatschen kurz? Und da meinte der Volker so, ja klar, wann denn?
Machen wir.
Kann man machen, ja. Also das muss man dem Mann auch wirklich einfach hoch anrechnen, da kann man nur den Hut vorziehen, wie viel Arbeit der da reinsteckt, auch in dieses, ich rede mit Leuten über Sachen. Keine Ahnung, wie der das macht. Das kann nur daran liegen, dass der Tag 24 Stunden hat und die Nacht ja noch dazukommt. Ansonsten würde der das gar nicht alles schaffen, was der macht. Das ist wirklich beachtlich, finde ich. Das nimmt man womöglich gar nicht so wahr. Manchmal, wenn man da nicht so drüber nachdenkt. Aber da steckt einfach unfassbar viel Arbeit in dem, was der tut. Und ich schätze ihn sehr für das, was er macht und für den, der er ist.
Und jetzt auch noch auf den Kanälen der Podcaster unterwegs.
Ja, und auch das einfach super, ne? Also das ist hier eine gute Frage von Cornelia und Volker Quaschning. Cornelia heißt sie, ne? Nicht, dass ich das falsch sage. Ich glaube ja. Auch ein ganz hervorragender Podcast mit eben diesem saloppen Quaschning-Style, aber eben wie immer fundiert, gut recherchiert und sehr verlässlich und zuverlässig gemacht. Klingt gut und bringt seinen Punkt immer gut rüber. Also den kann ich auch wirklich nur empfehlen. Können wir gerne auch nochmal verlinken für die sich das nicht sowieso schon regelmäßig reinziehen. Und ich gehe mal davon aus, dass das ohnehin viele von euch tun, denn das Ding ist tatsächlich einfach gut, kann man vollumfänglich empfehlen. Eine gute Frage von Volker Quaschning. Jo, und dann die letzte Episode vor dieser, die wir gemacht haben, war die 1,5-Grad-Studie vom Wuppertal-Institut mit Sascha Samadi und Thorsten Kostka. Auch zwei super nette Leute, die sind so sympathisch, die beiden. So grundverschieden, wie sie sind, sind sie beide einfach sehr liebenswert, jeder für sich. Wir haben auch im Nachgang der Sendung noch so ein bisschen geschrieben und Sascha hat dann ein neues Interesse gefunden, irgendwie an Mikrofonen und fand das alles ganz spannend und solche Sachen. Also super, okay. Die zwei. Ganz liebe Grüße, wenn ihr uns hören solltet. Die waren wirklich toll und ich glaube, da sind halt wie in dieser ganzen unter den WissenschaftlerInnen, sage ich es mal so, sind, glaube ich, sehr, sehr, sehr viele sehr gute, sehr wohlwollende und sehr kluge Leute und ich freue mich immer, wenn man eben aus der Ecke sowas auch mal direkt vernehmen kann. Ne? Also ich bin nach wie vor total glücklich, dass die zwei da Bock drauf hatten, das zu machen mit uns und nicht gesagt haben, clean was? Keinen Bock so, ne? Sondern die fanden das richtig gut und die waren auch ganz offen und ehrlich dankbar, dass sie so viel Zeit hatten, einfach mal über ihr Zeug zu reden.
Das wollte ich gerade sagen.
Ja, das sind die auch so gar nicht gewöhnt gewesen und fanden das total toll. Und das fand ich wiederum total toll.
Ja, was wir auch total, also wir sind ja jetzt quasi schon am Ende.
Ne? Ja, was heute passiert, wisst ihr ja.
Ja, mit unserem Jahresrückblick. Was ich aber trotzdem immer wieder ganz toll finde, ist unsere Community, die offensichtlich für uns auch brennt, für die wir dann auch brennen. Und an der Stelle gerade jetzt frisch reingekommen, vielen Dank, Mike, für die Zuarbeit meiner Zahlen, unserer Zahlen, für die Zahlenecke, finde ich total toll. Er hat gerade eine CEP-Jahresstatistik aufgestellt, und zwar einmal inklusive und einmal exklusive Patreon. Demnach haben wir
am besten liest es im Slack, da kann
für
man
dieses
besser lesen. Ich habe es hier mal schnell eben reinkopiert in die Notizen. Das ist im Slack besser lesbar. Ich habe es nur schnell hier reingepastet, damit wir es nicht vergessen. Denn ich wollte das jetzt auf keinen Fall vergessen. Das ist nämlich jetzt gerade um 16.24 Uhr hat der Mike das hier reingeknallt in den Live-Slack. Es ist jetzt 16.40 Uhr. Also das ist jetzt ganz fresh und direkt aus der Live-Hörerschaft hier zugetragen worden. Also auch da wieder Chapeau. Einfach die geilsten Leute. Aber Marcel, verlies mal. Hier geht's um Zahlen.
Wir sind quasi dieses Jahr mit 22 Sendungen plus dieser, also 23 am Start. Die 22 Sendungen haben jetzt 75 Stunden, 4 Minuten und 33 Sekunden.
Ach du Scheiße.
Hörzeit erzeugt. Das sind 3 Tage, 7 Minuten. Im Durchschnitt sind die Sendungen 3 Stunden, 24 Minuten lang. Und für mich die obligatorischen 45 Sekunden.
Natürlich, ganz wichtig.
Ganz wichtig, ja. Kürzeste Sendung, 2 Stunden, 10 Minuten und 17 Sekunden. Folge 97 mit dem Street Scooter. Ich glaube, da war der Akku früher leer. Gab es nicht mehr so viel zu erzählen. Längste Sendung, ganz leicht zu erraten. 4 Stunden, 33 Minuten, 13 Sekunden. Folge 100 mit Volker Quaschning. Und natürlich der ganzen neuen Sachen, die wir dort mitgebracht bekommen haben. Ja, und mit Volker kann man halt einfach auch super quatschen. Ne? Also 4 Stunden 33, boah. So, und jetzt geht's los, Patreon. Gibt natürlich immer ein bisschen extra Content, ne, weil warum auch nicht, muss man ja, wie sagt man das, honorieren für den, der dafür bezahlt. Von daher 101 Stunden, 1 Minute und 54 Sekunden, also fast 101 Stunde und 2 Minuten, macht dann 4 Tage und 12 Minuten.
Das heißt,
Hörzeit.
Das heißt faktisch, wer Patreon hört, hat einen Tag länger in diesem Jahr unser Geschwafel auf dem Ohr gehabt, als die, die nicht Patreon hören.
Da müssen doch Ohren bluten, oder?
Wahrscheinlich.
Weiß ich nicht.
Aber anscheinend, man muss das halt mögen, ne?
Ja, im Durchschnitt sind es 4 Stunden und 35 Minuten und 32 Sekunden pro Sendung. kürzeste Sendung war mit 3 Stunden 23 Minuten 35 Sekunden die letzte derzeit, also die 115, mit so geht 1,5. Die längste Sendung bleibt die mit Volker Quaschning, 5 Stunden 52 Minuten und 35 Sekunden. Da haben wir uns auch schon ganz schön unseren Hintern breit gesessen, das muss ich schon ehrlich sagen. Ja, aber ja, Quintessenz dabei ist, wenn du den Patreon-Dollar oder Euro zahlst, bekommst du im Schnitt 1 Stunde und 13 Minuten mehr Content.
Na, wenn das nichts
Hammer. Ist. Vielen Dank.
Ja, ja. Man kann sich die Faustregel merken, 1 Stunde extra für 1 Euro. Okay, dann an der Stelle nochmal danke, Mike, für die Live-Stats, wobei eigentlich sind es keine Live-Stats, aber live zur Verfügung gestellte Stats. Hätte ich natürlich auch machen können, habe ich aber nicht gemacht, aber dafür sind ja, wie viel nochmal? Ganz viele Leute im Live-Channel vom Slack. Da sind, lass mich mal kurz gucken, weil vorhin kam irgendwie einer, fehlt noch. Ah ja, 1.399 Leute im Live-Channel im Slack. Das ist halt schon fett. 2.150 sind es jetzt im Main-Channel. Also wenn das mal nicht beachtlich ist, dann weiß ich es auch nicht. Es ist einfach nach wie vor die geilste Community. Ja, bester Slack, schreibt Mike. Kann ich nur bestätigen. Plus eins von allen, die wissen, wie es läuft. Ja, das, glaube ich, ist, was man so rekapituliert. Das hatte ich schon vorhin Probleme. Also man kann rückwirkend sagen, das war 2020 aus unserer Sicht. Nächstes Jahr ist nächstes Jahr. Ne? Was so richtig kommt, weiß man noch nicht genau. Wir haben natürlich so ein paar Ideen schon in petto. Einmal den vorhin erwähnten Ralf mit dem EV Travel Guide. Wir werden aber auch, das kann man glaube ich auch schon teasern, mit der Nau GmbH, aka Nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur sprechen, haben wir auch schon Kontakt und Telefonnummern und finden uns auch alle gegenseitig cool und so. Also da quatschen wir auch mal noch und dann gibt es ja wahrscheinlich spätestens in der zweiten Jahreshälfte bestimmt wieder irgendwelche Veranstaltungen, die man womöglich besuchen kann. Also ich glaube, uns gehen die Themen nicht aus. Davon abgesehen, dass alle Nase lang entweder irgendeine Studie gedroppt wird oder ein neues Auto. Also irgendwas passiert ja am Ende dann doch immer. Denn sonst würden wir das ja nicht fast 5 Jahre machen. Apropos 5, am 10. Januar 2016 erschien die erste Clean Electric Episode. Das heißt, das ist unser offizieller 5. Geburtstag, der 10. Januar 2021.
5 Jahre machen wir das schon.
Krass, oder?
Wahnsinn, Wahnsinn. Und was ich noch viel krasser finde, ich habe noch immer meine Zoe.
Ja, das Krasse daran
ist jetzt,
dass sie noch nicht auseinandergefallen ist das Krasse.
Genau, die ist jetzt über 7 Jahre alt mittlerweile und noch nicht ganz, fast 7, im Mai wird sie 7. Nee, im Mai wird sie 8, im Mai nächsten Jahres wird sie 8, sie ist ja 2013er Baujahr.
Ja, ganz früh.
Und ich habe noch immer die erste 12-Volt-Batterie drin. Haltet euch fest.
Ja, aber hegst und pflegst die ja auch immer, ne? Schön laden und Elektronen schmeicheln und was man da so macht. Dann hast du mit deinem magischen Ladegerät irgendwie verschiedene Zyklen und entladen, beladen, umladen, ausladen, verladen und
rekonditionieren.
Genau. Mhm. Das ist der Fachbegriff für das, was ich meinte. Ja, nicht schlecht, so. Aber ja.
Das waren jetzt nicht so die News, ne? Das waren ja eher die Olds.
Ja, das stimmt, das sind eher die Olds. Dann nach den Olds kümmern wir uns mal um die News. Und wir sind ja in der Pre-Show schon kurz mal drüber geschwebt, was heute so ansteht. Und das erste auf der Liste hier unter der Rubrik News-Ecke oder Nuss-Ecke, wie der Kenner sagt, ist Aston Gate in Anführungszeichen. Unterschrift, Lobbystudie. Sorgt für Aufruhr. Ihr habt es vielleicht gesehen, entweder den Tweet, den Twitter-Thread von Auke Hoekstra oder das Video von Nextmove oder ihr habt es auf den einschlägigen Websites gelesen. Es ist zuletzt wieder eine in Anführungszeichen Studie erschienen, die unseren geliebten E-Autos eine schlechte Klimabilanz bescheinigt. Und ja, da werden ähnliche Fehler begangen, wie so oft, wenn man dieses Bild vermittelt, das man da vermittelt hat, es wird mit entweder alten oder falschen Zahlen hantiert, um eben irgendwie ein Bild abzugeben, das nicht ganz der Realität entspricht. Und das liegt jetzt nicht daran, dass da wissenschaftlich schlecht gearbeitet wurde, sondern daran, dass gar nicht wissenschaftlich gearbeitet wurde. Denn das ist keine Studie mit einem wissenschaftlichen Hintergrund, sondern eine Kreation einer PR-Firma. Ja? Zu den Kunden dieser PR-Firma gehören unter anderem Aston Martin oder Bosch oder Honda oder die Renewable Transport Fuel Association. Das habe ich googeln müssen, weil ich nicht wusste, wer das ist und was die machen. Und was die machen, ist folgendes: Biodiesel, Bioethanol, Biomethan, Biomethanol, Biopropan und. Ja, also ich sag mal, klimafreundliche Treibstoffe machen die. Ja,
Biofuels.
Das sind natürlich Biofuels, ja, das sind natürlich alles Leute, die total scharf darauf sind, E-Autos nicht gut zu finden.
Ja, oder Verbrennungsmotoren am Leben zu halten. Ja.
So rum kann man es natürlich auch formulieren. Zusammenfassend könnte man sagen, es ist eine als wissenschaftliche Studie getarnte Lobbyarbeit. Und das ist natürlich uncool. Noch viel uncooler ist es da geworden, als vor allem große britische Medien sich relativ unreflektiert darauf gestürzt und das veröffentlicht und verbreitet haben. Und da wird es dann immer so ein bisschen hässlich. Ja, also ich möchte jetzt auf gar keinen Fall und schon überhaupt gar nicht mich für gute journalistische Arbeit irgendwie loben oder sowas, denn ich bin kein Journalist, aber ich bin auch kein Wissenschaftler. Ich bin halt der Typ im Keller, der einen Podcast macht, den zufällig Leute hören. Mehr ist es nicht. Und das ist mir auch klar. Ja, aber wenn ich für eine Zeitung schreibe und wenn ich einen journalistischen Background habe und dann unreflektiert hier so eine PR, wie heißt das dann, Schwalbe? Ente, hier so eine PR-Ente nehme und sage, oh, hier, krasse Studie, jetzt sehen wir mal wieder, hier E-Autos ganz schlimm und nehme das für bare Münze, verbreite das und habe vielleicht eine 100.000-fache Auflage meiner Zeitschrift oder Millionen Visitor auf meiner Website, dann ist das schon ein bisschen sehr unreflektiert. Ja, in der Größenordnung darf man sich sowas eigentlich nicht erlauben. Und das ist das zweite Uncoole an dieser Aston-Gate-Geschichte. Ne? Das erste, dass sie das überhaupt machen, das zweite, dass einfach irgendwelche Holzscheite das dann veröffentlichen und verbreiten.
Warum heißt das Ding jetzt aber eigentlich Aston Gate?
Ja, weil halt da Aston Martin tief drin steckt als unter anderem Kunde dieser PR-Firma. Also es ist offensichtlich auch aus deren Reihen in Auftrag gegeben worden. Dazu wurde dann natürlich der aktuelle Aston Martin CEO Tobias Moers befragt, der dann gesagt hat, ja, sorry, das war vor meiner Zeit. Das muss man ihm allerdings auch genehmigen, denn der ist erst seit August bei Aston Martin der CEO. Mhm. Ja, und diese Studie ist natürlich tatsächlich, bevor er diesen Job angetreten ist, entstanden. Ich glaube, er war vorher bei AMG Mercedes oder sowas. Und naja, jedenfalls möchte er jetzt eine Untersuchung einleiten, dem Ganzen auf den Grund gehen. Die schon gelegten Eier sind natürlich jetzt einfach gelegt, ja, und sind auch alle zerbrochen und teilweise Spiegelei, teilweise Rührei. Auf jeden Fall ein ganz schöner, schrecklicher Matsch an nicht richtigen Zahlen, die jetzt mal wieder kursieren, die man wieder gerade biegen muss, so wie es eben Auke gemacht hat oder der Stefan bei Next Move gemacht hat. Da entsteht dann jetzt wieder irgendwie Arbeit und wie immer dieses, ja, da kommt die Wahrheit ans Licht und die Immobilisten, die kommen dann und tun dann so, als wäre das nicht richtig. Das ist natürlich dann das Bild, das man genau nicht erreichen möchte. Deswegen finde ich das immer so ärgerlich, ja. Man kann das ja gut meinen, man kann die Argumente auch haben, aber in dem Moment, wo man in der Defensive ist, sieht man halt häufig aus, als würde man sich dann wehren, einfach nur um sich zu wehren und nicht, weil man tatsächlich recht hat. Das ist eigentlich echt uncool. Naja, neben der Untersuchung, die der Herr Moers einleiten möchte, fand ich persönlich witzig, also tragisch, auf eine tragische Art und Weise witzig, dass er meinte, ja, Aston Martin, wir bekennen uns ja klar zur Entwicklung von Elektro- und Hybridautos. Und da habe ich gedacht, okay, cool, ich kenne die gar nicht. Gehe ich mal auf AstonMartin.com und schau mal, was finde ich denn da gerade für Autos? Und ich lese euch die vor, denn das ist ja ein Sportwagenhersteller, die haben nicht so viele Modelle. Da können wir einfach einmal kurz drüber fliegen, was die so haben. Ja, aktuelle Modelle bei Aston Martin. Der DBX 4 Liter V8 Twin Turbo. Der Vantage 4 Liter V8 Leichtmetall Twin Turbo mit 4 oben liegenden Nockenwellen. Der DB11 V8 Twin Turbo. Der DBS Superleggera V12, Leichtmetall-Twin-Turbo mit 4 oben liegenden Nockenwellen, 48 Ventilen, 5,2 Liter Hubraum und Start-Stopp-Zylinder-Deaktivierung.
Ist doch schon mal was.
Und die Valkyrie ein Hypercar. Also das ist tatsächlich vom Design ein unfassbar krasses Ding. Da kann man, wenn man den von hinten sieht, stellt man sich gar nicht vor, dass da jemand drin sitzen könnte. Müsste mal gucken, wenn euch langweilig ist. Aber auch hier, 12-Zylinder-Saugmotor. Habe ich mich so gefragt, wo sind denn jetzt hier die Elektro- und Hybridautos von Aston Martin? Ich sehe die gar nicht. Und das Einzige, was in die Richtung zeigt, ist halt
in den Sternen.
Ja, genau, Sterne. Kooperation mit Mercedes-Benz, von denen man Hybrid- und Elektroantriebsstänge beziehen möchte in Zukunft. Mhm. Das ist halt das Bekenntnis von Aston Martin zu Elektro- und Hybridautos. Ja, also nicht so geil.
Ja, was noch nicht so geil war, ich sag mal, es fängt mit Aston Gate an und geht mit einer Arte-Doku weiter. Ja. Und wie soll man sagen, unter falschem Namen ins Deutsche gebracht, ne, auf dem Rücken des E-Autos, sage ich mal. Mhm. Also quasi die Unzulänglichkeiten in Abbau von Rohstoffen, Einführung erneuerbarer Energien oder Ausbau erneuerbarer Energien als Negativ-Touch dem E-Auto anzulasten. So kurz umrissen kann ich eigentlich diese Art der Doku bloß wiedergeben, weil wir haben hier auch wieder das gleiche Thema, dass alte Daten hergenommen werden, also gerade wenn es jetzt um Ressourcenabbau und so geht, wo ja Zahlen von 2002 bis 2012 herangezogen werden und die der heutigen Produktion von E-Fahrzeugen angelastet wird, dann noch die Art und Weise, wie dieses Video aufgemacht wurde mit, wir sind alle so schlecht, die Umwelt wird so dreckig gemacht, weil wir alle E-Auto fahren. Aber es wird halt immer nur aus der Richtung des E-Autos berichtet. Nie aber, das, was jetzt eigentlich schon da ist, wofür Ressourcen heute in aller Form eigentlich benutzt werden, nicht nur fürs E-Auto. Und dann natürlich auch, sehr einseitig betrachtet, also nie der Vergleich zum Verbrenner, nie der Vergleich zu der derzeitigen Technologie, wo diese Ressourcen untergebracht werden müssen oder verbraucht werden, in den Vergleich zu stellen. Ja. Letzten Endes bleibt halt dieser fade Beigeschmack, das E-Auto ist eigentlich schuld an dem ganzen Thema, was heute auf der Straße fährt oder was man versucht, den Leuten weiß zu machen, dass es ja so sauber ist. Also, wie soll ich sagen? Hat mir keinen Spaß gemacht anzuschauen.
Nee, gar nicht. Also ich habe tatsächlich erst gestern das Ding wirklich angeschaut. Das sind knapp 1,5 Stunden und ich habe die erste Stunde fast nicht geschafft und die letzte halbe Stunde hat mich innerlich fast gebrochen. So anstrengend fand ich das. Denn das sind halt sehr viele Sachen sehr schräg in diesem Beitrag. Ja, das fängt schon an mit dem Setting, das sie aufbauen. Wir haben einen Link zu einem Carmaniac-Video, der da die filmische Methodik, sage ich mal, also die Musik, B-Roll, Voice-Over, Farben dergleichen so ein bisschen auseinander dividiert und analysiert und ein bisschen in Szene setzt, was da passiert. Das Setting so, diese, ich nenne es mal Doku, macht halt in den ersten Minuten, macht dir klar, was du am Ende, mit was für einem Gefühl und welcher Meinung du am Ende halt da rausgehen sollst. Ne? So, ich habe mal ein paar Zitate aufgeschrieben aus den ersten paar Minuten, erste Handvoll Minuten. Ja, sowas wie, und wenn die vermeintlich sauberen Energien nur eine Illusion wären, wenn sie tatsächlich letztlich sogar verheerendere Auswirkungen hätten als die fossilen Energien. Oder sowas wie, die unsichtbare Seite der grünen Energien wird oft verschwiegen. Oder, die Energiewende ist ein einziges Greenwashing. Ja, so Sachen. Das ist, was die ganze Zeit da kommt, ja. Bis hin zu völlig, völlig verrückten Sachen, auf die sie sich dann versteifen im Endeffekt. Und zwar einerseits, sie nehmen halt drei Beispiele aus der weiten Welt. Ja, es geht um Graphit aus China, es geht um Kupfer aus Chile und es geht auch um Lithium aus Bolivien. Und das verknüpfen sie einfach hundertprozentig mit erneuerbaren Energien, wie sie in Europa erzeugt werden, weil Das natürlich alles Sachen sind, die kommen alle aus China, aus Chile, aus Bolivien für unsere PV-Anlagen, für unsere Windkraftanlagen. Und deswegen ist das alles total schlimm und schlecht. Ja. Und natürlich ist es so, und ich möchte das auch gar nicht bestreiten, dass das so ist, dass gerade in China und Chile und Bolivien diesen drei Beispielen, die sie sich ausgesucht haben, sehr unverantwortlich umgegangen wird mit dem, was sie da tun. Ja, der Umgang mit der Umwelt ist halt einfach komplett verantwortungslos, was die da tun. Mhm. Ne? Mhm. Aber das ist nicht so, weil das notwendig wäre, sondern es ist so, weil man es sich da einfach macht. So einfach, wie es halt geht. Ne? Wenn ich irgendwie die Schlacke, wenn ich meine ganze giftige Schlacke in den Krater schütten kann und da wird halt ein giftiger See draus, ja, dann mache ich das halt. Weil kommt da keiner, der sagt, dass das nicht geil ist. Ja, und unter Umständen, gerade aus China, wurde eben da berichtet in dieser Dokumentation, dann, wenn die Kommissare kommen und sich das angucken, dann macht man so, wie es gehört. Und wenn die wieder weg sind, dann macht man das halt nicht mehr so. Dann macht man so, wie es einfach und billig ist. Ja. Und ich will auch überhaupt nicht sagen, dass das gut sei. Aber so diesen direkten Vergleich oder diese direkte Verbindung zu dem E-Auto, das du fährst, zu ziehen, die ist schon ein bisschen hanebüchen. Ich möchte das jetzt gar nicht auch so vollumfänglich erklären. Das hat zum Beispiel der Graslutscher sehr schön gemacht. Der schreibt ja häufig so längere Debunking-Artikel auf graslutscher.de. Kann ich nur empfehlen. Auch jemand, der sich in seiner Freizeit einfach mit solchen Geschichten beschäftigt, verlinke ich euch gerne den Teil zu dieser Dokumentation. Da hat er sich mit Arte gleich auch voll angelegt und das weit verbreitet. Auch da gibt es natürlich wieder Punkte, wo man sagen kann, ja, muss man vielleicht nochmal hier oder da diskutieren. Aber im Großen und Ganzen ist es halt auch so, dass wir nie 1-0 an aus hell, dunkel, schwarz, weiß haben. Die Realität und die Wahrheit ist halt immer irgendwo dazwischen. Ja, aber bei die Schwierigkeit oder eine der hauptsächlichen Schwierigkeiten aus meiner Sicht bei dieser Arte-Doku ist halt, dass man hier wieder mit Dingen hantiert, die völlig aus der Zeit sind. Ja, das sind Zahlen, Fahrzeuge, Begrifflichkeiten, Firmen und Vorfälle von 2002, von 2008. Und in dem Zuge wird geredet über, ja, hier, dann kommen irgendwie batterieelektrische Fahrzeuge und eigentlich ist das alles total schrecklich. Ja, 2008 waren die Autos scheiße und der Energiemix war auch scheiße. Ja, aber wir haben 2021 jetzt. Warum muss ich eine Doku veröffentlichen, in der ich beweise, in Anführungszeichen, dass das alles ganz schrecklich hanebüchen ist und lasse das fußen auf Informationen von vor fast 20 Jahren, mal mindestens 15 Jahren. Das ist einfach lächerlich und das ist verantwortungslos, wenn du Arte bist, ja, wenn du irgendwie Hinterhof Pseudojournalist bist und hast einen YouTube-Kanal mit 12 Leuten. Von mir aus, mach doch, ja, aber das kannst du nicht machen, wenn du Arte bist. Das ist echt erschütternd, das ist nicht mehr witzig. Und das Schlimme ist halt, nachdem sie dieses Setting aufgebaut haben, lassen sie am Schluss die Leute ohne Antworten zurück. Ja, sie präsentieren keine Lösung, sie präsentieren keine Denkansätze, sie denken nicht nach vorne, sondern das, was sie dir vermitteln, ist: Windkraftanlagen scheiße, PV scheiße, E-Autos scheiße. Und was sie damit sagen, ohne es zu sagen, ist: Mach bitte weiter wie bisher. Ja? Verbrenn dein Öl in deiner Heizung, lass die Kraftwerke Kohle verbrennen für deinen Strom und fahr bitte hier einen Diesel oder einen Benziner. Denn das, was wir gerade ja gezeigt haben, ist alles scheiße, das geht gar nicht. Und das ist ein Fazit, das kannst du einfach nicht machen. Also das ist unverantwortlich, das geht gar nicht. Und wie du schon gesagt hast, Marcel, da fehlt auch völlig der Vergleich zwischen dem, was sie da anprangern und dem, was wir jetzt haben. Ne? Der Kamenia Chris hat das ganz schön gesagt, das ist halt unausgewogen. Ja, ich benutze mal sein Bild, wenn ich jetzt so eine klassische Waage habe mit zwei Waagschalen und ich lege irgendwie eine Handvoll 50-Cent-Stücke auf die eine Waagschale und die geht runter. Und das beschreibe ich und erkläre ich, ohne zu erzählen, dass auf der anderen Seite der Waagschale nichts ist. Dann sagen natürlich alle, um Gottes Willen, eine Handvoll 50-Cent-Stücke, Alter, geht gar nicht. Ja? Wenn ich dann aber das Barrel Öl, über das ich rede, auf die andere Waagschale lege, dann sind die 50-Cent-Stücke schon wieder eine ganz andere Sache. Ja, und das ist halt einfach vollkommen bewusst und absichtlich. Und das ist einfach, ja, ekelhaft. Sorry. Nicht schön. Nicht schön.
Das ist nicht schön, ne. Nein, nee. Gar nicht.
Du hast das Video von Chris nochmal geguckt und fandest ein paar Sachen ganz interessant, glaube ich. Ne? Gerade so die Gegenüberstellung, wie unterschiedlich,
die Art und Weise.
Ja, genau. Wie Dinge unterschiedlich wirken, die eigentlich das Gleiche sind.
Mhm. Ja, also du hast es ja vorhin auch schon gesagt, also er hat ja Textpassagen hergenommen. Da geht es jetzt zum Beispiel um die Position von einem speziellen Menschen, der einen gewissen Job hat in einem in einem gewissen Gebiet. Und ja, wie er sich jetzt fühlt, dass sein Job sich verändert. Ne? Und das kann man aus der Richtung betrachten hier von wegen, ja, ich bin ein lebensfroher und zukunftsgewandter Mensch, der sich freut, neue Dinge zu machen und anzugehen und das auch so positiv auszustrahlen mit allem drum und dran. Und im krassen Gegensatz dazu, einfach nur die Farbe aus dem Video rauszunehmen, dem gleichen Menschen eine runzlige Stirn zu verpassen, der dann sich, ich sag mal, grübelnd an seinen Kopf greift und die gleichen Voraussetzungen oder die gleichen Denkanstöße mit gleichem Text emotional komplett anders darstellt und damit halt das Negative zum Vorschein bringt. Das fand ich sehr krass, weil man wird dort wirklich mitgezogen und wenn man sich das Revue passieren lässt, wie schnell man durch solche Sachen manipulierbar wird, ne? Weil man hat ja dann auf einmal Mitleid, man sieht ja dann, oh, dem einen geht's jetzt schlecht und alles drumherum ist ja so böse und dagegen muss man angehen und dann wirklich nachzufragen, ist es denn wirklich so? Da verliert man irgendwie, weiß ich nicht, den Bezug zu oder ja, so manipuliert zu werden, das ist schon krass. Ne? Also für Leute, die für sowas empfänglich sind, sag mal, wir haben ja mittlerweile gelernt, Sachen ja einmal mehr zu hinterfragen, beziehungsweise Studien und sowas, ne? Fängt ja schon damit an, Studien anzuschauen, von wem werden sie bezahlt, wie werden die durchgeführt, ist da wirklich ein wissenschaftlicher Ansatz dahinter und vor allem auch den Zusammenhang zu bringen, wann, welche Zeiträume und sowas werden betrachtet, passt es zu dem, was wir heute hier eigentlich vermittelt bekommen sollen, ne? Und ja, übel, also fand ich von ihm gerade, weil Christoph war ja auch so schauspielerisches Talent hat, fand ich es einfach auch klasse dargestellt von ihm, wie man da an der Stelle manipuliert werden kann.
Ja.
Durch Optik und Sound.
Genau, und da haben halt die beiden Herrschaften, die diese Arte-Doku gemacht haben, die haben halt wirklich einfach alle Register gezogen und das auch sehr bewusst, das ist halt kein Zufall. Das sind Leute, die handwerkliche Dinge genutzt haben, um einen gewissen Effekt zu erzielen. Und das ist halt einfach verwerflich an der Stelle, denn ich will gar nicht sagen, dass vieles von dem, was sie da sagen, nicht Ware sei. Ne? Dieser Giftsee in China und Probleme damit, dass man irgendwie das Wasser in die Wüste schüttet, damit am Ende da das entsprechend so, diese Salzlauge so verdunstet, dass ich mein Lithium daraus gewinnen kann und ich sage nicht, dass es nicht wahr sei oder dass Chile hauptsächlich Kohlestrom benutzt, um Kupfer abzubauen. Aber was eben nicht wahr ist, dass die nur Kupfer abbauen, damit daraus Elektromotoren gebaut werden können. Das ist halt einfach nicht richtig. Mhm. Ja.
Genau.
Und dass diese Dinge sind alle nicht gut. Und vieles davon ist gar nicht gelogen, was sie da gezeigt haben. Und das ist, finde ich, das Perfide an der Geschichte. Denn vieles ist falsch und vieles ist überzeichnet und vieles stellt sich in einem Licht dar, das dich was anderes denken lässt, als eigentlich tatsächlich real ist. Das ist tatsächlich so. Aber das Schlimmste daran, finde ich, dass es dich zu einer Schlussfolgerung verleitet, wenn nicht sogar nötigt, mehr oder weniger bewusst, die einfach nicht richtig ist. Ne? Denn auch wenn diese Sachen alle scheiße sind, wenn für Kupfergewinnung zu viel Kohle verbrannt wird oder wenn in Bolivien die Umwelt leidet oder wenn in Chile die Arbeitskonditionen schlecht sind und so weiter, dann ist die Lösung ja nicht, weiterzumachen wie bisher und weiter Krieg zu führen um Öl oder weiterhin die Ausbeutung der Erde eben um Öl zu betreiben, sondern sich um was zu kümmern, was besser ist als das, was wir jetzt haben und die Art und Weise, wie wir dafür sorgen, auch zu verbessern. Ne? Nur weil jetzt der Ressourcenabbau nicht gut ist und wir sind uns alle einig, Ressourcenabbau ist per se nicht gut. Das liegt in der Natur der Sache, das ist halt immer nicht gut, wenn ich der Erde was entnehme. Ja? dann muss ich dafür sorgen, dass das so gut wird, wie es nur möglich ist. Und dass wir vor allem in diesem Jahr auch sehr häufig beschriebene Kreislaufwirtschaft kommen, dass wir möglichst alles von dem, was wir benutzen, auch wieder benutzen können. Das muss das Ziel sein. Und das muss dann aber auch das Fazit so einer Dokumentation sein. Ja, da sind Missstände. Ja, da sind Sachen nicht geil. Ja, da sind Dinge nicht klug. Da wird viel getan, um Geld zu verdienen und nicht um Dinge zu verbessern. Aber das, was wir machen müssen, ist, diese Dinge zu verbessern und nicht gar nichts verändern. Was nämlich eigentlich das ist, was sie dir suggerieren, was du tun solltest. Nämlich bitte einfach nichts verändern. Mach weiter, einfach weiter, das passt schon. Ja, wir kümmern uns. Einfach weiter. Bloß nicht hier Sonnenenergie oder Wind, das ist nicht gut. Mach bitte einfach so weiter wie bisher. Ne? Und damit ist halt relativ klar, woher der Wind weht und wohin der Hase läuft. Nämlich gegen die nächste Wand. Und das ist halt nicht geil.
Tja.
Ich bin sehr unbegeistert.
Ich sag immer dazu, was ist das geringere Übel? Ich sag mal, unsere Mobilität ist nicht sauber. Ob ich jetzt Schuhe zum Laufen besorgen muss, ob ich ein Fahrrad mit E-Motor und Batterie benutze oder ob ich jetzt ein Auto benutze, sie ist per se nicht sauber. Aber was ist das geringere Übel? Ja? Eine Batterie, die eventuell ein zweites Leben hat, sicher aber recycelt wird und vielleicht somit nochmal ins Auto kommt. Ne? Oder ob ich immer wieder Öl verbrenne, was halt wieder geschaffen werden muss, ne? Wodurch auch immer. Ne? Wie gesagt, also mir fehlt an der Stelle eigentlich immer der Vergleich zu dem, wie es jetzt läuft. Und das ist einfach um so viel schlechter, was verschwiegen wird.
Ja, wie wir alle wissen, der Sprit wächst ja auch nicht beim Daimler am Baum.
Ja.
Wissen ja viele nicht. Immer noch nicht.
Immer noch nicht.
Immer noch nicht. Naja, Thema Mobilität, da können wir ja noch ein bisschen bleiben. Dass bei der individualen Mobilität sich Dinge tun sollten in möglichst allernächster Zeit, das haben wir häufig gesagt. Darüber haben wir auch in der vergangenen Episode noch mal tiefer gesprochen. Dass zum Mobilitätswandel nicht nur gehört, weniger Verbrennungsfahrzeuge, am besten keine, zu fahren, sondern den Verkehr möglichst vollumfänglich zu elektrifizieren. Das ist nicht alles, was dazu gehört, sondern eben auch die Verlagerung auf alternative Transportmethoden. Gerade so dieses, jeder hat ein Auto oder mehrere, das ist einfach ein Modell der Vergangenheit. Und das müssen wir uns einfach immer mehr klar machen. Und zumindest im städtischen Raum sieht man ja die Ansätze eigentlich schon immer in Form von dem öffentlichen Personennahverkehr. Busse, Bahnen, S-Bahnen, U-Bahnen, Trambahnen, keine Ahnung, eine hohe Taxidichte, Leihfahrräder mittlerweile, E-Bikes, E-Scooter, E-Roller, Carsharing, dergleichen mehr. Und was ich ja schon häufig gesagt habe, was einfach aus meiner persönlichen Sicht immer wieder ein Thema ist, weil ich nicht in der Stadt wohne und auch nicht in der Stadt wohnen möchte, wenn ich nicht müsste, würde ich es einfach nicht machen. Ja, also ich mache es jetzt nicht, weil ich es nicht muss und auch werde ich auch in Zukunft nicht machen, außer ich müsste. Kann ja sein, weiß man nicht. Gibt ja verschiedene Szenarien, wohin Dinge sich entwickeln könnten. Ne? Für mich ist dieses nicht in der Stadt wohnen eine sehr angenehme Sache und auch ich wüsste nicht, warum ich in der Stadt wohnen sollte. Ich sehe keinen Vorteil. Aber da ist jeder Jeck anders. Ist auch fein. Ja? Was aber nicht fein ist, dass an dem Wandel der urbanen Mobilität so viel gearbeitet wird, mit eben Ridesharing, Carsharing, Bikesharing, Scooter, sonstigem Zeug, all dem eben erwähnten. Auf dem Land ist es aber so, dass wir in weiten Teilen um einen eigenen PKW kaum herumkommen. Mhm. Ja, das ist hier, wo wir wohnen, ist es eigentlich schon lächerlich, denn wir wohnen in einem Katzenwurf Entfernung von einer der größten Städte Deutschlands.
Bachenhausen.
Du kannst nicht mal zu einer sinnvollen Tageszeit mit dem Bus irgendwo hinkommen, weil keiner fährt. Morgens fahren zwei, mittags kommen zwei zurück und nachmittags fährt nochmal einer. Ja, und ohne Scheiß, wir wohnen keine 20 Kilometer vom Stadtzentrum von München weg. Das ist einfach ein ganz schlechter Witz, dass das so ist. Wir haben auch keine Alternativen. Die Leute hier haben nicht zufällig alle Autos. Es geht gar nicht anders. Ne? Du kannst natürlich mit dem Fahrrad bis zur nächstgelegenen S-Bahn fahren. Das Problem ist halt, dass du deinen Arbeitsweg um ein Vielfaches verlängerst. Wenn ich mit dem Auto zur U-Bahn fahre und ich fahre bewusst zur U-Bahn, weil die S-Bahn nicht gut funktioniert, ja, dann bin ich 15 Minuten bis zur U-Bahn unterwegs und dann brauche ich nochmal 20, 25 Minuten bis zu meiner Arbeit. Das ist so mein Arbeitsweg, ja. Und wenn ich mit dem Fahrrad zur S-Bahn fahre, brauche ich allein bis zur S-Bahn 25 Minuten und dann fahre ich 35 Minuten mit der S-Bahn zur Arbeit. Und dann muss ich nicht so oft überlegen, ob das was ist, was ich machen möchte, weil es halt einfach nicht praktikabel ist. Und wenn ich dann eben noch das Problem habe, es schüttet aus Eimern oder es ist glatt oder es sind 6 Grad unter Null und es ist windig oder so, dann ist halt der Charme von so einem Fahrrad irgendwie ganz schnell weg. Ja. Für mich persönlich. Ja, da gibt es Leute, die sind da knallhart und ich bewundere diese Leute, wie die bei Wind und Wetter mit der angemessenen Kleidung und der angemessenen Anstrengung einfach da so durchfräsen und die machen das einfach. Ich persönlich bin dazu zu sehr Weichei, offensichtlich. Kann ich nicht. Also da habe ich echt keinen Bock drauf. Ja. Gibt so Leute, aber sie sind ja leider auch in der Minderheit. Und was man sich dann wünschen würde, wenn man eben im ländlichen Raum wohnt, dass irgendjemand mal anfinge, darüber nachzudenken, was man denn hier auch tun könnte. Nachdem meiner Meinung nach im urbanen Raum alle Möglichkeiten mittlerweile so gut wie da sind, vielleicht auch nicht in jeder großen Stadt, aber in doch den meisten, können wir ja dann jetzt mal anfangen, drüber nachzudenken, was machen wir denn mit der Landbevölkerung? Das klingt immer so, als wären wir irgendwie alle Bauern und würden eigentlich nur mit einer Heugabel das Heu auf den Wagen schaufeln und dann mit Pferden in den Stall ziehen, aber das ist ja nicht so. Wir sind eigentlich auch die Leute, die in der Stadt sind, wir wohnen nur nicht da.
Ja, was macht man da? Man nehme einfach 8 Renault Kangoo ZE, Maxi ZE, und verteile sie je ein Stück pro Dorf und lasse die von den Dorfbewohnern fahren. Na, und was mich an der Stelle, das ist einfach, ne? So, was aus meiner Sicht nicht so einfach ist, warum gerade den Kangoo? Also für mich ja eigentlich das schlimmste E-Auto, außer der Platz. Ne? Also der Wagen, der jetzt hier in den links auch gezeigt ist, ist ja ein Doppelkabinenwagen. Das heißt, man hat zwei Reihen für Sitze und man hat einen sehr, sehr großen Kofferraum. Das heißt, der Wagen ist für ja viele benutzbar. Ne? Einerseits als Personentransporter und teilweise dann auch um ja vielleicht ein bisschen Einkauf, bisschen größeren Einkauf zu transportieren. Aber was ich halt sehr interessant finde, ist, dass man den dazu benutzt hat, um den ein Jahr lang Leuten zur Verfügung zu stellen und auch gut benutzt wurde.
Warte mal kurz, bevor wir in die Benutzung gehen, vielleicht noch ein bisschen Kontext. Also du hast jetzt ja gleich dich auf den Kangoo eingeschossen, wir haben aber noch gar nicht erzählt, worum genau es eigentlich geht. Also es geht um die Elektro-Dorfautos im Hunsrück, ja, also known as Rhein-Hunsrück-Kreis in Rheinland-Pfalz. Ein sehr stark ländlich geprägter Raum. Dieser Hunsrück-Kreis, Rhein-Hunsrück-Kreis, ist super schwierig auszusprechen. Es gibt 137 Städte und Ortsgemeinden und 3/4 davon haben weniger als 500 Einwohner. Also das ist schon sehr zerpflückt und sehr klein und sehr auseinandergezogen, sehr wenig Leute auf sehr viel Raum. Und da hat man ein Projekt gestartet, ein dreijähriges Projekt, dessen erstes Jahr nun ist, wo eben besagte 8 Renault Kangoo Maxi ZE verteilt worden sind auf je ein Fahrzeug auf ein Dorf. Also 8 Dörfer haben jetzt ein Jahr lang jeweils einen Kangoo gehabt. Hm. Und da können wir jetzt nochmal anknüpfen mit, wie wurden das angenommen?
Also in Summe haben sich 350 Einwohner der ausgewählten Dörfer als Nutzer registriert und 3600 Buchungen durchgeführt. Mhm. Ja, das sind etwas mehr als eine Buchung pro Tag, 1,25 oder 1¼ Buchung pro Tag. Und in Summe wurden in diesem Jahr 180.000 Kilometer zurückgelegt. Ja, schon. Das sind 51 Kilometer im Schnitt, für die jeweilige Buchung oder für die Nutzung. Und von daher sieht man eigentlich auch, dass das super angenommen wurde. Ne? Was sagt man immer so? Im Schnitt fährt der Deutsche zwischen 30 und 40 Kilometer pro Tag. Ne? Also hier ist man pro Nutzung auf jeden Fall bei 51 Kilometer. Klar, draußen hat man etwas längere Wege zurückzulegen, von daher. Ja, und im im direkten Vergleich liegt die Nutzung bei dem Doppelten, was normalerweise Carsharing-Unternehmen in die jährliche Laufleistung reinkalkulieren. Von daher aus meiner Sicht jetzt eigentlich ein ziemlich erfolgreiches Ergebnis, ne? Aber erfreuliches Ergebnis. Ja, von daher, so ein Auto kostet 7.000 Euro pro Jahr fürs Leasing, für die Software und einer 24-Stunden-Hotline. Ich denke mal auch für Problemfälle, wenn das mit dem Wagen nicht passt, ne, beziehungsweise fürs Buchen und so weiter. Und ja, wie war das pro Jahr? Werden die Fahrzeuge dann weitergegeben? Mhm. Wie läuft das weiter?
In dem Kreis können sich die Ortsgemeinden und Städte können sich bewerben um diese Autos. Mhm. Die 3 Jahre, von die dieses Projekt läuft, wird das subventioniert. Also die 7.000 Euro pro Jahr pro Auto werden nicht von den Kommunen selber übernommen. Aber dadurch, dass das sehr positiv angekommen ist jetzt nach dem ersten Jahr, fangen eben die ersten Ortschaften jetzt schon an zu kalkulieren und zu schauen, ob sie das weitermachen können auf eigene Kosten. Ja, also das mhm. fällt durchaus auf fruchtbarem Boden. Ja, die Leute finden es gut und nutzen das und da kann man nur hoffen, dass da so eine Art Schneeballeffekt irgendwie entsteht. Ja, jetzt werden eben diese Autos weitergereicht an 8 andere Gemeinden für das zweite Projektjahr und dann gibt es noch ein drittes, wo weitere 8 Gemeinden das ausprobieren können, sodass das sich so ein bisschen verteilt und dann vielleicht auch so mundpropagandamäßig bekannter wird unter den Leuten dort. Ich weiß nicht, wie vernetzt die da so sind, aber man kennt ja häufig Leute, die nicht unbedingt im selben Ort wohnen. Ne? Dann hört man mal von dem einen oder von dem anderen und in irgendwelchen Gemeindeblättchen oder so werden sie schon darüber mhm. schreiben. Vielleicht schaffen sie Ladeinfrastruktur neu, die dann sichtbar ist und Leute werden neugierig oder aufmerksam oder beides. Und dann verbreitet sich das irgendwie. Ne? Ganz witzig, Julien hatte mir vor 2 Wochen oder sowas einen Link geschickt, zu dem Carsharing-Dienst Vive in Spanien, das unter anderem von Hyundai betrieben wird, was auch so ein ländliches Carsharing in Anführungszeichen ist. Und da war das Pilotprojekt in diesem kleinen Örtchen Campisabalos war dermaßen erfolgreich, dass Hyundai das jetzt landesweit, also in ganz Spanien, ausrollt, dieses System, das sie dort betrieben haben, für eben viele andere ländliche Gebiete. Spanien besteht ja nur auch nicht nur aus Großstädten. Ne? Und das finde ich, das begrüße ich sehr, ehrlich gesagt. Ich finde das ganz toll und großartig, weil ich es halt auch für sehr notwendig halte. Denn wenn man so wohnt wie ich hier oder wir hier, dann sieht man auch, wie diese Pendlerlawinen jeden Morgen Richtung Süden und jeden Abend Richtung Norden rollen. Und was hier an Autos durchgeht, ist einfach abartig. Und ich glaube, das geht eben vielen Speckgürteln von Metropolen so und auf dem Land, so wie im Hunsrück da verläuft sich's vielleicht ein bisschen, aber im Endeffekt werden da auch sehr viele Autos gefahren. Ne? In dem Artikel, den ich gelesen habe dazu, steht, der Hunsrück als klassische Pendlerregion kommt auf 70.000 private Fahrzeuge bei 103.000 Einwohnern. Also da sind schon auch sehr viele Autos, ne, unterwegs. Und wenn man das ein bisschen runterdampfen kann und das im Endeffekt dann viele bis zu alle machen, dann fangen wir an, in so eine Region zu kommen, wo es was zu gewinnen gibt. Wo nicht mehr jeder irgendwie sein Auto den ganzen Tag vor der Garage parken muss, weil er eigentlich nur einmal zum Einkaufen und einmal zum Arbeiten fährt. Ich nehme mich da nicht aus, ne? Aber nochmal, hier ist keine Alternative, die ich ernst nehmen würde. Das ist halt so. Ist nicht nice. Also ja, über Fahrenshausen hier bei uns haben wir auch schon ein paar Mal gesprochen. Ich glaube ja, dass hier die Köpfe der Gemeinde auch gar nicht wissen, was hier alles abgeht bei diesem E-Mobil-Thema, dass sie hier eigentlich eine E-Mobilitäts-Metropolregion sind. Das haben die, glaube ich, alle noch gar nicht geschnallt, aber irgendwann kriegen wir sie so weit, dass sie das merken und dann schauen wir mal, was hier so geht.
Was geht?
Genau, was geht? Wir können mal gleich noch ins nächste Thema kippen, denn die Leute, die jetzt die Kangoos kriegen, die kriegen die einfach mitten im Winter bei fiesen schlechte Temperaturen. Zeit. Und Wir könnten da mal so eine kleine Newbie-Ecke machen, denn wenn man E-Autos im Winter fährt, dann muss man das ein oder andere vielleicht, kann man sich schon mal erzählen lassen, bevor man es selber erlebt und dann doof findet, ne?
Tja, Also was wir haben ja mit unseren Fahrzeugen ja schon einige Erfahrungen gesammelt, unter anderem natürlich auch den Reichweitenverlust. E-Autos haben ja grundsätzlich einen riesen Vorteil, weil es gibt eigentlich keines, was nicht im Stand heizen kann. Also man hat einen massiven Komfortgewinn, wenn man die Vorklimatisierung benutzt. Einzelne, also ältere Fahrzeuge haben die Vorklimatisierung für den Innenraum benutzt. Heute mittlerweile gibt es auch Fahrzeuge, die die Batterie vorwärmen. Ja, und gerade wenn man die Möglichkeit hat, auch in der Garage oder einen eigenen Ladepunkt betreibt, sollte man den natürlich auch dafür benutzen, um das Auto schon vor der Fahrt zu heizen. Ne? Also Vorklimatisierung A&O hat den Vorteil, dass einerseits der Wagen innen schon mollig warm ist, andererseits kabelgebunden, der Strom nicht aus der Batterie kommt und drittens natürlich auch den Komfortgewinn, ich muss nicht mehr kratzen. Ne? Natürlich kann man das jetzt auch bei Fahrzeugen sagen, die eine Standheizung haben, aber mach mal in der Tiefgarage bei 5 Fahrzeugen die Verbrennerstandheizung an und weiß ich nicht, ob das so toll ist. Macht man normalerweise, glaube ich, nicht oder ist untersagt, wie auch immer. Bei einem E-Auto hast du damit eigentlich keine Probleme. Ja. Was mir jetzt massiv auch noch aufgefallen ist, durch die Kälte zieht sich natürlich auch die Luft zusammen und das erste Mal hat mein Model 3 rumgeschrien, ey, du hast zu wenig Luft in den Reifen, pump mal wieder ein bisschen was nach. Ne? Mhm. Das gilt jetzt natürlich für alle Fahrzeuge, nicht nur für E-Fahrzeuge, aber auf jeden Fall nach dem Reifendruck schauen, denn ja, man kann halt schnell von, ich fahre normalerweise immer mit 3 Bar, um 0,4 Bar nach unten rutschen. Ne? Also im Augenblick ist es so, Model 3 fängt unter 2,6 Bar an zu schreien. Ey, du brauchst wieder ein bisschen Luft in den Reifen und da auf jeden Fall ein bisschen was nachziehen. Ja, zu geringer Reifendruck heißt natürlich an der Stelle höherer Reifenverschleiß und natürlich höherer Rollwiderstand, was zu der eh schon eingeschränkteren Reichweite noch zusätzlich wirkt. Ne? Ja, so was Fahrzeuge an der Stelle zusätzlich noch bieten, ist eine gezielte Klimatisierung. Ne? Also nicht alle, aber viele oder gerade jetzt die neueren Fahrzeuge bekommen oft eine Sitzheizung und eine Lenkradheizung mit dazu. Das heißt, man kann gezielt, um Energie zu sparen, die Bereiche heizen, die wirklich benutzt werden. Also Ioniq, glaube ich, ne? Also die Hyundais, die haben ja auch diese Driver-Only-Klimatisierung, wo also bewusst der Bereich des Fahrers, gerade wenn man alleine fährt, ja, klimatisiert wird, geheizt wird. Ich selber fahre nach wie vor mit, also jetzt im Winter, 18 Grad Klimatisierung, sprich Heizung. Und der Rest kommt bei mir alles über die Sitze. Ja, auch wenn ich jetzt unsere Elektrotransporter in der Technikerflotte ja beschreibe, übergebe, dann sage ich halt auch, gut, wenn ihr jetzt nicht die Leute seid, die auf Reichweite extrem achten müssen, ihr könnt dann natürlich heizen, wie es euch mollig warm wird, wie ihr es braucht. Aber wenn es halt wirklich darum geht, Reichweite zu erzeugen, dann denkt mal wirklich darüber nach, nur Lenkrad-Sitzheizung zu benutzen und ich sag mal, die Luft nur so nötig warm zu machen, dass es nicht unangenehm ist und die Scheibe frei bleibt. Da kann man richtig Reichweite rauskitzeln. Mhm. Bewusst heizen und nicht einfach Energie verbrennen. Ja, also verbrennen im bildlichen Sinne. So und so kann ich mit dem E-Auto natürlich auch im Winter meine Reichweiten haben. Voraussetzung ist natürlich eine warme Batterie. Eine warme Batterie gibt mehr Leistung ab und nimmt mehr Leistung auf. Von daher Vorklimatisierung an der Stelle oder Warmfahren. Haben wir damals mit der Zoe, glaube ich, häufig gemacht. Ne? Wenn du schnell laden wolltest, hast du immer so einen Mix aus Gas geben oder Strom geben und Rekuperation. Ja. Die ganz Anfangszeit, ne? Also bitte nicht heute.
Ja. Das brauchst du nicht, ja nicht mehr.
Brauchst du nicht mehr. Aber damals haben wir damit die Batterie warm bekommen.
Ja, hat so deinen binären Fahrstil geprägt auch, ne?
Nee, ich glaube, das war der Beschleunigungsboost.
Oder beides. Jetzt.
Ja. Nee, aber damit kann man natürlich auf der einen Seite die Batterie durch die Art der Benutzung vorkonditionieren. Ja, alternativ natürlich, wenn du mit Tesla fährst und Ladesäulen ansteuerst, also gerade das Supercharger-Netzwerk, dann bietet das Fahrzeug selber auch die Vorkonditionierung der Batterie an, damit dann dort auch schnell geladen werden kann. Von daher ist der Reichweitenverlust eigentlich gar nicht so krass, wenn man weiß, womit man da zu tun hat. So, und für die Zoe selber, ich habe vorhin über die 7 Jahre alte 12-Volt-Batterie gesprochen. Renault sagt ja, alle 3 Jahre soll die raus, für teuer Geld. Mhm. Wenn man sich um die Batterie kümmert, muss man es nicht machen. Heißt an der Stelle mal eine Rekonditionierung oder vielleicht auch mal ein 12-Volt-Ladegerät dranhängen. Ansonsten kommt man mit dem Auto eigentlich super durch den Winter. Was man auch nicht machen sollte, wenn man jetzt auf Reichweite angewiesen ist, viele kurze Strecken fahren, ich sag mal so 2 Kilometer, wofür diese 2 Kilometer das Auto aufgeheizt wird. Das verbraucht Unmengen an Strom, Unmengen an Energien. Wenn man jetzt, ich spinne jetzt mal, die 2 Kilometer auch mit Sitz- und Lenkradheizung auskommt, dann ist es gar nicht so tragisch, aber für Leute, die wirklich jede einzelne Fahrt komplett hochheizen müssen, haben entweder geringe Reichweite, weil der Akku dafür, die Akkukapazität dafür leiden muss oder hergenommen wird, oder eine etwas höhere Stromrechnung, weil dann der Strom aus der Steckdose kommt.
Ja, und wenn er nicht beim Vorklimatisieren aus der Steckdose kommt, kommt er hinterher beim Akku wieder aufladen aus der Steckdose. Ne? Beißt die Katze in den Schwanz.
In jedem Fall stinkt das Auto nicht so wie die ganzen Verbrenner, die heute ohne Abgasreinigung unterwegs sind. Ne?
Weil es zu kalt ist.
Unter 10 Grad läuft ja sowas nicht mehr. Von daher, oder unter 15 Grad sogar schon bei einigen Fahrzeugen. Ich rieche das leider sehr häufig in letzter Zeit auf dem Weg in die Firma. Also man riecht um sich herum den Dreck. Das ist einfach krass. Und wenn man sich dann überlegt, dass viele auch Stadtfahrzeuge, ich sag mal, nie in den Bereich kommen, wo der Motor anständig warm gefahren ist und somit immer der dreckige Bereich sozusagen des Betriebszustands benutzt wird.
Als gäbe es einen sauberen, das darf man nicht vergessen. Es gibt keinen sauberen
Betrieb. Es gibt einen saubereren
oder
effizienteren, ne? Also geringere Übel, ne? Wie man so schön sagt.
Ja, ja, ich weiß schon.
Aber
wolltest das nur betonen. Ja, das klang jetzt so, ja, wenn es kalt ist, ist es dreckig, aber sonst passt.
nee, um Gottes Willen.
Stimmt für nicht, Bursche, das stimmt nicht.
Ja, aber es ist definitiv das geringere Übel, mit dem E-Auto die 5 Kilometer zu fahren, als mit einem Verbrenner.
Auf jeden Fall.
Ja.
Ja, darauf läuft es am Ende immer wieder hinaus.
Ja. Wo man natürlich aufpassen muss, dadurch, dass die Fahrzeuge keine Wärme erzeugen, ne, viele auch mit LED und so weiter unterwegs sind, muss man öfters mal auf die Lampen schauen. Zoe, gut, die hat immer schlechtes Licht, das kann eigentlich noch nicht schlechter werden, aber trotzdem bleibt dort mitunter auch der Schnee liegen. Also es kommt halt wirklich kaum Wärme aus dem Antriebsstrang, von daher müssen Dinge dann auch freigehalten werden, wo sich sonst Schnee und Matsch und sowas sammeln kann, damit zum Beispiel auch vorne der Lüftungsschlitz und sowas frei bleibt. Da muss man vielleicht nochmal drauf achten. Lampen sind aber, glaube ich, das Wichtigste. Ja.
Halten Sie sich dran. Und ansonsten fahren Sie einfach E-Bike.
Genau.
Kuriositäten-Eckenzeit. Das E-Bike ist, was mich daran erinnerte gerade. Weil eine unserer 2 heutigen Kuriositäten ein Video ist, und zwar von, warte, ich habe es dir aufgemacht, aber nicht mehr sichtbar gerade, René Krea, den ich vorher auch noch gar nicht kannte. Und zwar hat er ein Video gemacht, das ist vom 1.11., wo er und seine Frau, nehme ich an, mit dem Fahrradwohnwagen eine Reise angetreten sind in die Alpen. Ich weiß nicht genau, woher die kommen, weil ich die gar nicht kenne. Aber in dem Video geht es darum, wie sie ihre E-Bikes an so einem Telekom-Schnelllader aufladen wollten. Und das war schon eher kurios, oder?
Ja gut, also man merkt natürlich, also ich kenne den Kollegen schon früher, weil ich habe damals gesehen, wie er seinen Wohnanhänger quasi gebaut hat, also so ein Ein-Mann-Wohnanhänger fürs Fahrrad. Hat auch schon mal sein E-Bike so ein bisschen gepimpt, etwas stärkeren Motor und so weiter. Ja, und hat sehr Spaß gemacht, ihn dabei zu begleiten, so in dem YouTube-Video. Und jetzt, dass er mit seiner Frau, Freundin, wie auch immer, jetzt Ladesäulen für Elektroautos anfährt, um die seinen Energiehunger zu stillen. Am Anfang ging es wohl darum, dass die Ladesäule wohl den Strom nicht freigeben wollte, weil diese ganze, ich brauche eine Ladekarte, ich muss dort registriert sein, ich muss eine Zahlungsmöglichkeit hinterlegen und so weiter. Ist einem Radler im Normalfall gar nicht bekannt. Ja. So, von daher war es nicht ganz so einfach, dort Strom zu bekommen. Komischerweise wusste er aber trotzdem über so einen Typ-2-Adapter quasi Wechselstrom aus der Steckdose rauszubekommen. Ja, was war das, ein Autosimulator oder sowas? Ich weiß es nicht.
Irgendwie ja, sowas. Genau. Wo er nämlich dann auch der Ladesäule sagen konnte, also so tun konnte, als würde das Auto melden, es sei jetzt dann fertig mit Laden. Denn das kann dein E-Bike natürlich auch nicht mit der Säule entsprechend kommunizieren. Das fällt dem Gerät da schwer.
Dann kriegst du ja deinen Stecker dann nicht mehr wieder, ne? Wird ja, genau. Ja verriegelt.
Einmal drin, von immer daher. Drin.
Aber was man... Was ich sehr interessant fand, war, dass er aus diesem Stromanschluss quasi alle seine Akkus geladen hat. Ne? Er hat so mehrere Ladegeräte dann aufgebaut, alle Netzteile dran, Akkus ran und dann ja, haben sie dort quasi
Frühstück gemacht.
Genau. Und so, aber es ist ja nicht alleine jetzt das Laden an dieser Ladesäule das Interessante, sondern auch wie diese Mikrowohnanhänger gebaut sind. Ne? Einerseits versucht ein bisschen windschnittig zu machen, andererseits so, dass man da drin schlafen kann und dass zum Beispiel auch während der Zeit, wo die unterwegs sind oder stehen mit Solar, die Batterien entweder aufgefrischt werden oder eben komplett geladen werden können. Ne? Das finde ich schon sehr spannend, auch ich sag mal so, auf Reisen zu gehen. Ne? Ja, kurios.
Auf jeden Fall.
Ja, ebenso kurios, wenn auch jetzt nicht ganz so spektakulär, habe ich einen Twitter-Beitrag zugespielt bekommen über einen ja offensichtlich liegen gebliebenen 50-Tonnen-LKW, der quasi Zughilfe von einem Model 3 bekommen hat. Also ich will jetzt nicht sagen, das Model 3 hat den da mal schnell weggezogen, sondern hat den wohl unterstützt, dort wieder auf die Spur zu kommen. Und krass, immer wieder, wozu so E-Autos in der Lage sind. Sicherlich kann man da auch einen SUV verbrennerseitig davor spaxen und den mitziehen lassen, aber letzten Endes ist es die dreckigere Variante. Ne? Und so ein E-Auto ist ja bekannt dafür, aus dem Stand heraus sehr hohe Drehmomente abzuliefern. Von daher ja, muss man keine Kupplung verbrennen, hat man eine super Steuerung an den Rädern, dass die nicht durchdrehen, nicht so wie bei den mechanisch gebremsten Verbrennervarianten und so weiter. Ja, fand ich auch sehr interessant. Link stelle ich mal mit rein.
Tun Sie dies. Und dann können wir uns noch ein bisschen unterhalten, bis diese Sendung zu Ende ist. Da drückt er Enter. Wie enthusiastisch er die Enter-Taste bedient hier. Das ist halt so Slack-Enter, richtig mit Werbe. Ja, nice. Gut, dann sind wir am Ende angelangt für diese Episode. Kleiner Jahresrückblick. Ein paar hässliche Themen, ein paar schöne Themen.
Ja, und ich glaube, wir haben vielleicht sogar diesmal die kürzeste Sendung in diesem Jahr geschafft.
Die Statistik nochmal aufarbeiten.
Muss nochmal neu geschrieben werden.
Ja, ganz zu Ende ist natürlich noch nicht, aber viel kommt auch nicht mehr. Ja, denn prinzipiell gibt es gar nicht mehr viel zu erzählen. Ich habe mir noch gar keine konkreten Gedanken darüber gemacht, wann die erste Sendung nächstes Jahr ist. Denn von jetzt an gesehen, in 2 Wochen ist das Weihnachtswochenende. Da wird es sicherlich keine geben. Und dann ist der 2. oder der 9. Januar die Sendung, mit der wir dann ins neue Jahr starten. Das müssen wir dann mal ausbaldowern. Vielleicht bei einem E-Gewinnspiel in der Runde mal drüber nachdenken, wie wir das dann machen.
Ja, hoffentlich nicht, wenn ich meins bekomme, weil meins kommt wahrscheinlich erst im März. Ja. So spät willst du wahrscheinlich nicht anfangen.
Nee, aber wie gesagt.
Oder, oder hier aus dem Slack kam schon die Idee am 10.01. Das ist ein Sonntag.
Ja, da kommt ja die
Sendung zu machen.
Da kommt die Sendung ja dann raus am 10.01., dem Sonntag.
Also quasi direkt zum 5. Geburtstag.
Ja, genau auf dem 5. Geburtstag wäre das dann. Das ist ja eigentlich das einzig richtige Datum.
Ja, eigentlich schon, ne?
Wer schreibt was?
Der Mike schreibt gerade noch, wir sollen noch 3 bis 5 Minuten durchhalten.
Ja, ja, kein Problem, das kriegen wir schon hin.
Ja, inklusive oder exklusive Patreon? Gute Frage.
Ja, beides im Endeffekt. Die Pre-Show war ja nicht so kurz heute eigentlich. Obwohl, warte. Ach, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja, da fällt schon immer noch ein Stückchen raus. Also mein Racktimer ist auch immer so ein bisschen, manchmal so ein bisschen irreführend, wenn wir fangen ja vor der 15 Uhr Live-Nummer eigentlich schon an. Mhm. Ne, macht nur schon Studio-Link und Zoom-Call und alles ready und Setup und dann holt man sich seinen Kaffee und sein Wasser und so und dann geht das los, damit wir pünktlich sind.
Wo bist du jetzt beim Racktimer?
In 3 Stunden 3 ist der Racktimer jetzt
gerade. Oh, okay. 2 Stunden 48 habe ich.
Irgendwie sowas. Ja, aber es geht ja nicht um Zeit, es geht ja um Inhalt. Ne? Und jetzt einfach quatschen, nur um zu quatschen, das ist ja auch nicht. Da leidet dann die Contentdichte und dann langweilt man sich hinten raus. Das wäre ja doof, denn langweilen soll sich keiner. Nee, und auch ich nicht, denn wenn ich eins hasse, dann ist das, wenn ich mich langweile. Wobei ich gar nicht so genau weiß, wann das letzte Mal der Fall gewesen ist, denn normalerweise hat man mehr zu tun, als man Zeit hat. Ja, was soll man da noch sagen? Außer nochmal ein vollumfängliches Danke an alle, die dieses Jahr mitgewirkt haben, an alle Gästinnen und Gäste und natürlich ganz besonders den Mitspielern hier, die heute nicht da sind. So ein Jakob, so ein Malik, so ein Julien, auch denen natürlich ein ganz fettes Dankeschön für die Arbeit, die Leistung, das Momentum in diesem Jahr und wie sich alle eingebracht haben und mitgewirkt haben und beigetragen haben. Ganz herzlichen Dank dafür.
Ja, natürlich an die Community,
genau,
die sich mit uns so lange beschäftigen.
Richtig, da weiß ich auch immer nicht genau, was mit denen falsch ist, aber es ist ja auf eine positive Art bescheuert, irgendwie interpretiere ich jetzt mal so. Also euch natürlich auch ganz herzlichen Dank für denen, die live dabei sind, fürs live dabei sein, den Patronatinnen und Patronaten fürs Patronaten sein und Patronatin sein. Man muss ja da immer, ne, nicht Leute vergessen und überhaupt allen AbonnentInnen einen ganz herzlichen Dank. Auch nochmal ganz offiziell an dieser Stelle fürs die Treue halten und vielleicht frisch dazukommen und dabei bleiben. Denn das dabei bleiben ist natürlich das Interessante. Aber auch die, die nur einfach mal so reinhören und dann wieder weggehen und später vielleicht nochmal reinhören oder so, sind natürlich auch herzlich willkommen. Man will ja da keinen ausgrenzen. Ne? Mhm. Ihr wisst ja, wie es ist. Die Episode ist jetzt ein bisschen kürzer, was prinzipiell erstmal nicht schlecht sein muss, aber wenn du es länger magst, dann schaust du halt bei patreon.com/cleanelectric nach, nächsten Euro hin, kriegst eine Stunde mehr. Danke an alle, die schon da sind. Ansonsten gilt natürlich, wenn euch gefällt, was wir machen, empfehlt uns bitte weiter, hinterlasst Sternchen, Rezensionen und dergleichen überall dort, wo ihr eure Podcasts bekommt. Und wenn nicht, dann nicht. Wir sagen Dankeschön, wir wünschen eine schöne Adventszeit. Ein besinnliches Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr und in eben selbigen sehen wir uns dann wieder. Macht es gut.
Macht es gut, von mir auch. Ciao.
Frohes Fest.